Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze live.
Moin und willkommen bei einer weiteren Episode des Locker Rooms. Etwas verspätet diese Woche und in einer wieder anderen Besetzung als normal gewohnt. Ich moderiere wieder, hallo, ich bin Patrick. Mit dabei aus fernen Landen zurückgeeilt Daniel, welcome back.
Moin, schön dich mit dir zusammen einen Podcast zu machen, Patrick.
Endlich mal. Und Detti auch wieder am Start, grüße dich.
Guten Tag, ich werde heute ziemlich viel Blödsinn erzählen, weil ich war leicht under the weather oder so mittelstark bis heute noch.
Also. Wo ist der Unterschied zu sonst? Entschuldigung.
Ja, genau. Das sollen die Zuhörer herausfinden.
Ganz unhöflich haben wir natürlich Chris rausgekickt, weil wir nicht zu viert sein wollten. Nein, Blödsinn, der ist leider heute verhindert. Sonst säßen wir wahrscheinlich auch zu viert hier und würden uns die Dinge um die Ohren hauen. So, was machen wir heute? Wir werfen einen kleinen Blick auf das, was uns im Positiven und Negativen an unseren eigenen Teams ein bisschen beschäftigt hat, aus der letzte Woche kommend. Dann gucken wir wie immer auf ein paar Sleeper, die wir noch in der Hinterhand gehabt hätten, wenn die Woche nicht schon so spät wäre oder vorangeschritten wäre. Und dann widmen wir uns wieder ganz ausgiebig euren Fragen. Und vielleicht macht es deine Laune besser, Detti, wenn ich dich als erstes frage, wer hat dir das Herz erwärmt aus deinen Fantasy-Teams der letzten Woche?
Ja, also ich hab drei Teams, das ist bekannt mittlerweile wahrscheinlich in diesem Podcast und ich stehe jetzt bei 0-2-1-1-2-0. So, und also das Team, auf das ich eigentlich am meisten stolz bin, da stehe ich 1-1. Da hat mich Kyler Murray erwärmt, obwohl es gar nicht danach aussah zuerst. Stefon Diggs hat mich erwärmt und Christian Kirk, selbstverständlich. Hat nicht gereicht, weil ich solche Sachen gemacht habe, wie Chase Edmonds aufzustellen. Der völlig überraschend.
Geht es da um unsere gemeinsame Liga, Detti? Nebenbei?
Also, das ist korrekt.
Das Team bist du am meisten stolz? Da finde ich spannend.
Ja, ich finde es auch spannend, dass ich nur 1-1 stehe. Aber wie gesagt, da habe ich einen Betonfehler gemacht und habe Chase Edmonds aufgestellt. Was aber einigen Fantasy-GMs so ging, glaube ich, weil die Woche 1 sah ja zumindest so aus, dass Chase Edmonds der Running Back One ist bei den Dolphins und dann war das doch nicht. Und da kam Raheem Mostert ums Eck, aber da werden wir vielleicht später noch drauf kommen. Ansonsten das Team, in dem ich 2-0 stehe, Jalen Hurts, Aaron Jones, Amon-Ra St. Brown, Christian Kirk mal wieder. Ja, wunderbar. Und da kann ich es mir sogar leisten, Damien Pierce auf die Bank zu setzen, weil der hat die Herzen auch erwärmt, vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen mittelfristig nach vorne guckt. Sieht sehr gut aus für den Rookie.
Muss man ehrlicherweise sagen, ich habe mir das Team gerade mal angeguckt, du hast das Matchup verloren, obwohl Stefon Diggs 44,8 Punkte gemacht hat, oder? Das ist schon, das ist bitter.
Und wie gesagt, ja.
Glaubst du noch an Ogwugbunam?
Nee, den habe ich ja rausgekickt. Ich habe jetzt Juwan Johnson geholt von den Saints, weil jeder spricht über Taysom Hill, der ja eine Eligibility als Tight End hat. Und den werde ich in der anderen Liga auch behalten, Taysom Hill, weil du brauchst ja nur den Goal-Line-Touchdown, wenn er spielt. Der ist, glaube ich, questionable. Aber Juwan Johnson ist eigentlich der Tight End to own. Wobei die Saints andere Probleme haben. Jameis Winston, ich glaube, 4 angeknackste Rippen. Das ist schwierig.
Das habe ich live gesehen, die habe ich gehört. Justin Herbert habe ich ganz klar
gehört. Oder er hat sich, glaube ich, 4 Wirbel gebrochen, Jameis Winston. Also mal sehen, was da rauskommt. Andy Dalton ist back, wahrscheinlich.
Krass, da hat keiner was zu sagen. So,
wir nee, sind alle ganz, er ist halt einfach nur da.
Alle ganz tief Luft geholt. 3 Sekunden Pause im Podcast. Andy Dalton ist zurück. Top.
Genau. Der war ja mal gar nicht so schlecht. Und also eigentlich, das Lustige ist, da hat man ja eigentlich sogar erwartet, dass der auch zu einem Top-Team wechselt wie Stafford und dann einigermaßen was reißt. Und irgendwie war es genau das Gegenteil. Irgendwie hat er danach gar nichts mehr gerissen. Das ist irgendwie, also Andy Dalton ist so eine tragische Geschichte.
Naja, Andy Dalton hatte ja die Chance letztes Jahr bei den Cowboys. Und da hat er mich wirklich überrascht, dass er da so schlecht war. Als
der hat auch die Chance bei den Cowboys. Also es war eine irre Chance vor den Bears noch. Also ich finde, also das war ich,
ja, ja, manche. Also bei den Cowboys, das hat mich schon sehr überrascht, dass er da so schlecht performt hat mit diesem.
War das nicht sogar schon ein Jahr vorher? War nicht letztes Jahr bei den Bears dann Backup?
Oder vor 2 Jahren? Wie auch immer. Also genau, da war dann die schwere Verletzung von Dak Prescott. Das stimmt. Und dann hast du Amari Cooper Und CeeDee Lamb, der als Rookie auch sehr stark war vor 2 Jahren.
Ihr seht mich schmunzeln. Wenn ich noch 2 Minuten reden lasse, dann kriege ich auch über Joe Flacco noch einiges an Starter-Potenzial.
Ach so, wahrscheinlich apropos von euch um die Ohren gehauen.
Ja, bitte.
Mal kurz, bevor wir abschweifen. Wie ist es denn so als Jets-Fan? Hast du das emotional verdaut? Ich saß letzten Sonntag neben einem Jets-Fan, meinem Nachbarn, und der ist vollkommen eskaliert. Also der ist eigentlich Jets-Fan erst seit 2 Jahren, gucken wir zusammen. Und die waren immer schlecht. Ich habe gesagt, die Jets kommen, die haben so viel Talent. Und das war wirklich der erste Moment für ihn als Fan, den er wirklich genießen konnte. Und das hat mich dermaßen gefreut letzte Woche. Ich weiß, du bist bestimmt Pragmatiker mehr und hast das ganz nüchtern
gemacht. Ja, ganz abgezockt. Also nee, Quatsch. Dann erzähle ich kurz die Geschichte drumherum. Ich hatte letzten Sonntag, war ich zu Hause in meiner Heimat in Bochum. Hab um 13:30 St. Pauli geguckt, das war ganz grauselig, 0-2. Dann bin ich nach Bochum gefahren und habe den VfL gegen Köln begutachtet. Ein solides, aber glückliches 1-1. Und dann dachte ich mir, setze ich mich zu Hause bei meinem Papa auf die Couch, wenn ich zurückkomme, mache so socialmäßig alles aus und gucke das Spiel im Real Life von Anfang an. Aber eben, weil das Bochum-Köln-Spiel um 17:30 war, erst ab 21 Uhr ungefähr. Ja. So, und dann habe ich alles ausgemacht, auch unsere Chatgruppen. Und dann schrieb mir irgendwann, wahrscheinlich gefühlte 2 Minuten, nachdem das Spiel zu Ende war, jemand, den ich weder mit den Jets noch mit der NFL verbinde, eine WhatsApp-Nachricht und schrieb, Alter, was ist denn da abgegangen? Das ist ja unglaublich. Und ich dachte so, ja, fuck off, danke vielmals. Ich habe es dann aber stur zu Ende geguckt und naja, ich spreche in meinem eigenen Podcast auch drüber, die Jets hatten überhaupt gar keine Aktien in diesem Spiel, das am Ende zu gewinnen. Danke an die Browns. Also Brainfart und Knieschüsse und was auch immer da stattgefunden hat die letzten 1,5 Minuten ist so. Aber ich freue mich natürlich, also fürs Momentum und für die Story ist natürlich göttlich, super.
Apropos, wer hat dir denn Freude gemacht bei den Jets? Garrett Wilson, bester Receiver, der jemals gelebt hat?
was bezogen auf die Jets ja nicht unbedingt schwer ist, ne? Aber
jetzt
werde ich dann vielleicht doch ein bisschen philosophisch. Nee, ich fand wer mir Freude gemacht hat, war vor allen Dingen das Offensive Coaching. Also eine Challenge im ersten Drive von Robert Saleh, da habe ich die Augenbrauen gehoben, das fand ich super. Und diese Aggressiveness und das Pushy-Sein hat sich das gesamte Spiel komplett durchgesetzt und das fand ich eigentlich viel geiler. Und ja, dass dann Mike LaFleur auch in Woche 2 ein Stück weit auf quasi alle, die es von vornherein gesagt haben, gehört hat und gesagt hat, so, setz doch mal Wilson mehr ein, lass den doch mal ein bisschen arbeiten, was natürlich dann auch noch eine schöne Sache. Man kann jetzt aber auch sagen, Joe Flacco, Joe Cool, Game Manager, hoch 2, hat es auch gut geregelt. Also das war schon ein ziemlich guter Team-Effort, auch wenn du am Ende des Tages eigentlich nur mit Glück gewinnst, aber das hat schon Spaß gemacht.
Aber nochmal zurück. Also dein Jets-Podcast, Take Flight, nochmal Werbung an dieser Stelle, aber ist Garrett
heißt
Wilson
heißt Take Off, Take Flight ist take das off, offizielle.
take Flight ist das, was ich immer auf YouTube schaue. Genau, Take Off. Ist Garrett Wilson jetzt ist er noch ein Sleeper oder ist der fast schon, nee, ne? Master
kein,
ist er
nicht. Kein Sleeper mehr. Auch kein Wide Receiver One, aber kein Sleeper mehr. Ich glaube, wir haben hinterher ein paar Fragen, ob auf der Flex gesetzt oder nicht. Dann können wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen.
Und ich würde es anders sagen. Also ich habe irgendwann eine E-Mail gekriegt von einer Fantasy-Seite meiner Wahl, die mir gesagt hat, under 50% started Williams last week. So, also am Ende kann man da schon noch drüber reden.
Ich hätte ihn nicht mitgebracht.
Ich finde es schwierig, weil Elijah Moore ist ja so der Oddman out momentan und Corey Davis war der Mann in Woche 1, der jetzt aber wieder einen langen Touchdown gefangen hat, der aber ein bisschen fluky ist, glaube ich. Relativ wenig Targets, Big Play Receiver, wenn man das möchte, aber Wilson ist schon ein richtiger Teil des Gameplans. Hat auch sehr, sehr viele Snaps, glaube ich. Die meisten, oder? Von den dreien.
Spontane Sache jetzt, also ich würde ihm die Bälle auf gut Deutsch gesagt, so lange zu werfen, wenn es denn funktioniert. Wenn dann irgendwer mal anfängt, ihn auch zu zweit abzudecken, dann können gern die anderen beiden wieder rein. Ich glaube, dass die Jets einfach ein bisschen mehr Variabilität haben. Also auch die Bengals diese Woche müssen nicht nur irgendwie plus, minus 2-3 Yards von der Line of Scrimmage gucken, sondern wissen, dass da ein Quarterback steht, der immer noch einigermaßen performen kann und dass mit Garrett Wilson jemand da ist, den man auch aktiv auf dem Schirm haben muss. Also von daher schon Breakout und für mich kein Sleeper. Ich hatte ihn nicht mitgebracht diese Woche und ich habe ihn auch nicht bei mir auf dem Set stehen, weil für mich, ganz klar, nun bin ich jetzt aber auch Jets-Fan, der die ganze Offseason und auch den Draft verfolgt hat und sage, okay, gut, wenn nicht der, wer dann als einigermaßen 1-1b, im Moment wahrscheinlich zweiter Receiver oder sogar dritter Receiver, so rum. Aber lass uns noch mal einmal, ich fange uns wieder selber ein bisschen ein, Daniel, ich weiß, du hast ganz viel live geguckt und du warst auch gar nicht da, aber wer hat dir denn Spaß gemacht in deinen Ligen letztes Wochenende?
Ich habe 4 Ligen und in 2 Ligen habe ich Aaron Jones, der natürlich irgendwie unglaublich Spaß gebracht hat. Und in unserer gemeinsamen Liga habe ich mit Mahomes und Kelsey direkt 2 Chiefs-Spieler und steht da jetzt 2-0. Obwohl ich sagen muss, ich finde mein Team deutlich schwächer als das von Detti, aber so ist das ja in Fantasy manchmal, dass wenn es läuft, dann läuft's und hat man zur richtigen Zeit die richtigen Kontrahenten und von daher bin ich ganz zufrieden mit dem Ausgang in der Liga und das Potenzial, dass da noch mehr rauskommen kann. Mooney enttäuscht mich da unfassbar.
Oh ja.
Aber dafür habe ich einen dann vor Glück Devonta Smith auf der Bank mit 15 Punkten gehabt, den man nochmal hätte einwechseln können, dann sieht das schon wieder ganz anders aus.
Machst du aber nicht, Daniel. Nach der Woche 1 spielst du nicht Devonta Smith.
Nee, aber du gewinnst nicht. Ja, du nimmst das Dub mit, obwohl du ihn auf der Bank hast und kannst jetzt in Woche 3 dir angucken, wie es aussieht und sagen, okay, die Eagles werden glaube ich, weiter eine gute Rolle spielen und Smith wird da weiter Punkte holen und damit bin ich dann ganz zufrieden und bin wahrscheinlich den niedrigsten Points vor 2-0 bei uns in der Liga, aber damit kann ich gut leben. Ich sehe gerade das House of Cards, also wahrscheinlich der gute Chris hat noch weniger Punkte gemacht, aber so ist es dann manchmal.
Auch bei 2-0 und gegen den Spiel.
Auch bei 2-0, aber der hat auch nur 176 Punkte in 2 Spielen gegen sich, also unter 90 Punkte im Schnitt. Dessen Gegner, das ist schon ein Geschenk.
Ich komplettiere das Ganze mal. Ditti, bei mir, ich habe auch 3 Ligen, steht es genauso. Also einmal 0-2, einmal 1-1, einmal 2-0. Den tollsten Sieg habe ich gegen unseren gemeinsamen Bekannten Björn gefeiert in unserer Sleeper-Liga, Daniel. Da lagen wir am Ende des Tages, ich mit 156 irgendwas und er mit 155 irgendwas. Einen halben Punkt, glaube ich, oder 0,9 Punkte auseinander. Das Spiel hat er nur gegen mich verloren, weil er Trey Lance hatte. Der war leider raus. Und ich habe dann nur gewonnen, weil ich, guess what, Amon-Ra Superstar bei mir hatte, der 35 Punkte geholt hat.
Ich hoffe, du meintest Keeper-Liga und nicht Sleeper-Liga nebenbei?
Ja, nee, das ist die Sleeper-App, aber die Keeper-Liga.
Also das ist ja sogar die Dynasty-Liga, um das hier mal genau zu halten. Aber,
wir haben die letzten Male auch mit Chris die Sleeper-App so abgefeiert. Deswegen bin ich da so drin, aber ja. Mhm.
Die Sleeper-App ist deutlich komplizierter, aber ist schon sensationell geil. Und,
ja, richtig großartig.
Obwohl ich in der anderen Liga 3 Teams habe und in der Sleeper nur 1, bin ich mehr in der Sleeper-App, weil ich es einfach so geil finde, sich das anzugucken. Und auch gerade also diese Feldposition, wo man sieht, wo sie gerade sind, sensationell.
Ich habe noch ein Zitat, bevor wir zu unseren Sleepern kommen. Patrick, pass auf. Ryan Griffin, Tight End von den Chicago Bears, ist out for Week 3 against Houston. Text von RotoWorld/NBC Edge. This would open targets for Cole Kmet if Cole Kmet were more than a mythological creature who exists only in our minds. Und damit möchte ich für alle Zeiten das Kapitel Cole Kmet schließen. Daniel Mooney, übrigens, Justin Fields 15 Completions in 2 Wochen. Also Leute. Ich weiß ja nicht. Wenn das gegen Houston immer noch so ist.
Ich moderiere hier noch nicht lange und ich weiß auch nicht, wie lange ich noch darf. Aber der erste Reflex ist, bitte schickt uns bis nächste Woche an irgendeine unserer Adressen Memes mit Cole Kmet und das schönste Meme gewinnt mindestens eine Erwähnung bei uns hier im Podcast. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Daniel, die letzten Wochen Cole Kmet Rising Hidden Superstar.
Ja.
Kann
nichts dafür.
Der Pat Fryermuth Awards des diesjährigen Jahres, nehme ich an.
Genau. Der Pat Fryermuth Dawson Knox Award. Wäre es gewesen. Aber ist es nicht.
Aber auch Dalton Schultz dann bitte nicht vergessen. Den hatten wir letzte Saison auch groß gefeiert.
Den haben wir auch gefeiert. Der ist aber verletzt, leider.
Der bei mir in der einen Liga dafür gesorgt, dass ich verloren habe. Kann er ja nichts dafür, aber. Ja, genau. Ich glaube im Übrigen, Detti, diese Nachricht und diese Einschätzung ist von dir lanciert. Du hast da einfach mal einen Brief hingeschickt.
Nein, ich habe sie wirklich 10 Minuten vorm Podcast. Ich musste so lachen. Super. Also, wer das noch nicht kennt, Fantasy Pros natürlich Numero Uno, aber NBC Sports Edge, jetzt übrigens auch mit Matthew Barry, der ist von ESPN wieder zurückgewechselt zu RotoWorld. Also eine ganz tolle Seite und vor allen Dingen, wenn man Player-News und Updates bezüglich Verletzungen braucht, da sind die ganz vorne mit dabei.
Weiß nicht, ob irgendwer in Hamburg nicht nächste Woche, sondern diesen Sonntag mit uns NFL guckt und vorher ELF. Aber bis dahin kriegen wir leider keine Jerseys mehr mit Kmet hinten drauf. So. Wieder fünf Minuten Cole Kmet Talk. Super.
Aber man kann ja auch einfach das draufkleben. Also ich das ganz unproblematisch. Ich habe das erlebt bei den Chiefs, da habe ich 3 oder 4 Leute gesehen, die das Trikot mit der Nummer 10 hinten drauf hatten und dann einfach nur mit Klebeband Pacheco draufgeschrieben haben, das Hill überklebt haben. Ich finde, man muss da einfach auch mal ein bisschen pragmatisch sein, Patrick. Ja. Du kannst so ein Jets-Trikot nehmen und Kmet hinten drauf tun, gar kein Problem.
Ist gerade Reeperbahn-Festival, ist wie gesagt 200 Meter von mir, von meiner Haustür entfernt. Ich finde sicherlich irgendeinen Tätowierer, der sich gerne noch austoben möchte bis Sonntag.
Ne, der kann auch gerne.
Wir holen den Zooters.
Ja.
Und live, wenn jemand möchte.
Don't you go there.
Na, ich dachte, der wird eingeflogen nach Freising. Dann Cole Kmet würde ich mir tatsächlich überlegen.
Wir sammeln genau jetzt.
Mit so einem Zombie. Gehört. So Cole Kmet, also so ein Zombie in so einem Cole Kmet-Trikot. Das wäre so mein Tattoo.
Nur wenn du das mit YouTube-Shorts oder TikTok-Videos coverst. So, kriegen wir mal ein Stück weit die Kurve, schließen das ab. Also im Grunde, egal ob gewonnen oder verloren, wir sind recht zufrieden mit uns und unseren Teams aus den verschiedensten Gründen. Lass uns reinstarten in die Sleeper. Ein paar haben wir wieder mitgebracht. Ich gucke jetzt hier einmal in die Runde. Fang an mit Daniel, schieß los. Quarterback, fangen wir an, Quarterback.
Ich bin bei Geno Smith, das wird die freuen. Ich glaube, dass der gegen, ich glaube, die Atlanta Falcons schon ein Spiel, das Spiel seines Lebens haben wird und so richtig um nach Woche 1 nochmal sich zu steigern. Und der wird für 4 Touchdowns werfen, wird 25 bis 30 Punkte machen und alle glücklich machen.
On the record now, 25 bis 30 Punkte. Respekt.
Ja. Ja, ich freue mich auf dieses Spiel, weil das ist eins der wenigen Spiele, in dem die Seahawks jetzt fast als Favorit durchgehen können. Aber wie vor der Saison besprochen, ich konzentriere mich da auf andere Dinge dieses Jahr. Wie entwickeln sich die Tackles? Wie entwickelt sich die Secondary? Übrigens, bei dem Spiel Drake London, da haben wir später auch Fragen zu Drake London. Der könnte so ein Field Day haben. Es könnte auch Kyle Pitts endlich aus seiner Gruft auferstehen. Wir werden sehen. Mein Quarterback-Sleeper ist Jared Goff. Und jetzt pass auf. Seit Offensive-Coordinator Ben Johnson, ich vergleiche es so ein bisschen mit Kellen Moore von den Cowboys. Der ist ja auch ein sehr junger Coordinator und war dann bei den Cowboys auch irgendwie schon Headcoach-Kandidat, wurde da gemunkelt. Letztes Jahr war dann nicht mehr so doll. Aber das ist ein Typ. Und seit er übernommen von Anthony Lynn letztes Jahr, seitdem ist Jared Goff on fire, könnte man fast schon. Ich glaube, 7 Spiele, 17 Touchdowns, 3 Interceptions. Und er ist halt sehr stark in die Saison gestartet. Die Lions machen auf einmal Punkte. Das liegt auch an Amon-Ra, aber du hast die Andre Swift hast du noch. Du hast sogar einen Spieler wie DJ Chark, den hatten wir letzte Woche, hat einen Nuller hingelegt, aber theoretisch auch ein guter Spieler. Und TJ Hockenson war auch mehr oder weniger unsichtbar die ersten Wochen. Also die Lions-Offense gefällt mir sehr gut. Das ist aber wirklich ein Quarterback-Sleeper für diejenigen wie mich in meiner Heimliga, in der ich 0-2 stehe, die zum Beispiel Trey Lance ersetzen müssen. Und wenn dann die Frage ist, Baker Mayfield oder Jared Goff oder, keine Ahnung, kommt auf die Größe der Liga.
Jimmy Garoppolo.
Logische
Konsequenz.
Eigentlich
da,
ja.
Da kann ich dann direkt reingrätschen, weil den habe ich in der Tat mitgebracht. Bitte, ja. Und auch also, nur
wie gesagt,
für
ich nehme Jared Goff bei den Vikings. Die Vikings zu Hause gegen die Packers in Woche 1, sensationell. Bei den Eagles in einem Environment, das nicht so hostile war wie zu Hause in Woche 1. Also es kann natürlich sein, dass die Vikings über die Lions drüber rennen. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, Harrison Smith, der Safety, fällt aus bei den Vikings. Also ich kann mir mit dem Arsenal und so wie die Lions Offense momentan aussieht, Ben Johnson, Hashtag, kann ich mir vorstellen, dass er 3 Touchdowns macht und dann ist er ein Start im Fantasy. Turnover hat er recht wenig, eben seit Wochen schon. Gut, Jared Goff kann natürlich aber auch ein Touchdown, 200 Yards, das kann dir auch passieren. Also, bisschen desperate, aber ist für mich ein Sleeper.
Dann komme ich wieder mit meinem Unsexy, haben wir auch die letzten Wochen etabliert.
Aber Jimmy Garoppolo, der ist wirklich sexy, der Jimmy.
Den ich, handsome, sagen die Amis. Handsome, den habe ich in der Tat in der Backpocket gehabt, in der Keeper-Liga. Und der ersetzt da jetzt warum komme ich denn immer nicht auf den Namen Mac Jones? Und da freue ich mich drauf. Ja, freue ich mich drauf, genau. Und gegen die Broncos werden wir halt sehen. Also Game Management wird wahrscheinlich von Jimmy Garoppolo ein bisschen aktiver betrieben als vorher. Aber den habe ich so als unsexy Sleeper mitgebracht für diese Woche. Running Backs, Freunde. Wen haben wir denn da noch so?
Ich muss jetzt anfangen, bevor ich Detti seinen Namen höre. Es ist natürlich Algier von den Falcons, dem ich zutraue, in Woche 3 jetzt endlich eine Rolle zu spielen. Oder wie Detti sagen würde, Allgeier.
Der Allgeier. Ja.
Ganz genau. Den sehe ich diese Woche. Der kommt jetzt.
Der kommt.
Der andere, ich habe noch einen zweiten, und den will ich euch aber nicht zu viel wegnehmen, von daher warte ich mal ab, ob er gesagt wird, und dann sage ich den zweiten noch.
Also den Allgeier habe ich mir tatsächlich auch in der Liga geholt, in zwei sogar, glaube ich, weil ich nicht an Cordarrelle Patterson glaube, dass der mit 43 Jahren nochmal so eine Saison hinlegt wie letztes Jahr. Und vor allem, wenn wir bedenken, wie er letztes Jahr, wie die Saison geendet ist bei Patterson. Also er war wirklich so, die letzten Wochen war eine Katastrophe. Keine Ahnung, ob die Felgen platt, ob die Reifen platt gefahren waren und er auf den Felgen daherkam, aber das war nicht mehr so gut. Und Allgeier, ich glaube, Damien Williams ist verletzt. Mal sehen, letzte Woche war jetzt nicht so knorke. Also 10 Rushes, 30 Yards, das ist ausbaufähig. Aber den stash ich mir auf meiner Bank. Den muss ich auch noch nicht aufstellen. Wir haben noch keine Bye-Weeks und so weiter. Also wäre ich noch ein bisschen vorsichtig. Ich habe Damien Pierce gegen Chicago. Der sah letzte Woche richtig gut aus. 15 Rushes, glaube ich, knapp 60 Yards oder so. Und es war vor allen Dingen halt so eine Weiterentwicklung zur Woche 1. Der war der super Sleeper die ganze Offseason. Der wurde mir schon viel zu sehr gehypt, war eigentlich im Draft viel zu teuer. Und dann kommt Rex Burkhead ums Eck in Woche 1. Und Damien Pierce ist halt wirklich so, spielt eine absolute Backup-Rolle. In Woche 2, völlig anderes Bild. Und die Texans spielen jetzt gegen die Bears. Und die Bears spielen wahrscheinlich ohne Roquan Smith, den Star-Linebacker. Der war jetzt ist highly questionable. Und Aaron Jones ist letzte Woche über die Bears komplett drüber gelaufen. So, also ich bin, wenn die Texans gegen die Bears gewinnen wollen, dann müssen sie Damien Pierce featuren. Deswegen ist er für mich auf jeden Fall eine Flex. Man wird natürlich nicht viele Catches haben. Und ich glaube aber nicht, dass die Bears so wegziehen, dass die Texans dann in dritter und lang und dann steht wieder Burkett auf dem Feld, sich oft befinden werden. Also ich bin zuversichtlich, Damien Pierce.
Ich glaube, bei Roquan Smith darf man auch immer nicht vergessen, der wollte eigentlich weg, ist dann nicht weggekommen. Ich glaube nicht, dass der mit voller Konsequenz jedes Tackling voll durchzieht und sich verletzen könnte. Also ich glaube,
Das ist aber.
Ja, du weißt doch, wie das ist.
Nein, überhaupt nicht. Der will ja super spielen.
Aber bei dem weiß jeder, wie stark er ist. Bei dem weiß jeder, was für ein Potenzial der hat. Denk an Allen Robinson. Auch der ist nicht mehr jeden Weg gelaufen. Die Chicago Bears werden um nichts rumspielen. Die freuen sich drüber, wenn sie gute Picks kriegen dieses Jahr. Das ist ein Rebuild. Zu leiden des netten Justin Fields. Und ich glaube, das ist völlig in Ordnung. Das ist sogar legitimiert, dass der auch mal etwas leichter anpackt. Von daher ist gerade die Defense, eben gerade in der Run-Defense, ist die nicht mehr das Niveau, was sie mit Khalil Mack und Roquan Smith früher hatte.
Ich mache jetzt einfach Folgendes, ganz dreist, weil ich der Letzte bin. Wir machen einfach Snake Draft und ich mache jetzt zwei, dann dürft ihr jeder auch noch einen. Als okay. Erstes habe ich einfach mal rausgegriffen Tony Pollard von den Cowboys. Wir hatten gerade schon gesagt, Dalton Schultz ist raus. Und dann haben wir immer noch Cooper Rush. Und weswegen ich Tony Pollard vor allen Dingen genommen habe, ist, weil er, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, letzte Woche über 50 Air Yards auch noch abgegriffen hat. Was dann am Ende des Tages doch schon eine relativ gute Punkteausbeute war. Also da kann ich mir vorstellen, dass der nochmal seinen Fair Share bekommt diese Woche. Und den zweiten, den ich mitgebracht habe, ist bei San Francisco ist TDP, ist der Tyron Davis Price, der ist out. Und jetzt konterkariere ich so ein bisschen meinen Quarterback-Sleeper mit Jimmy Garoppolo. Ich gehe davon aus, dass es ein paar mehr Runplays gibt, die, guess what, nicht Garoppolo machen wird. Wer dann aber unter Umständen mehr Jordan Mason sehen. Und jetzt habe ich noch nicht nachgeguckt, wenn wir Glück haben, wird sogar noch Marlon Mack aktiviert aus dem Practice Squad. Das wäre dann so tief die Mottenkiste, aber das sind die beiden, die ich so auf dem Schirm habe. Tony Pollard von Cowboys und Jordan Mason von den 49ers.
Ja, ich bleibe bei den 49ers mit Jeff Wilson, weil der ist der Starter. Ich weiß nicht, ob er ein Sleeper ist, aber also der hat jetzt 8 Spiele für die 49ers gestartet. Ist halt so ein klassischer Kyle Shanahan, ich hole mir einen aus der U-Bahn raus und lasse den dann Running Back spielen. Im Schnitt fast 19 Carries, 90 Rushing Yards, fast 3 Targets pro Spiel und fast 18 PPR-Fantasy-Punkte pro Spiel in diesen 8 Starts, die er gemacht hat. Weil er war ja dann auch immer zweite Geige hinter Raheem Mostert. Aber es war, gab mal eine Zeit, in der da waren dann alle Running Backs von den 49ers verletzt, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren, und da war dann Jeff Wilson der Starter. Also von dem her, ich würde da eher davon ausgehen, dass Jeff Wilson auch die meisten Carries bekommt, und Mason ist, der war active, glaube ich, in Woche 1 aufgrund der Special Teams. Also ich weiß nicht, ob der schon eine Rolle kriegt, aber klar, ist man ist ein Sleeper, und gegen die Broncos, gegen die auch Damien Pierce letzte Woche gut ausgesehen hat, ist dann natürlich einiges möglich. Das stimmt. Daniel, deine Nummer 2.
Ich bin noch und komme zurück nach New England zu den Patriots. Ramondre Stevenson, den haben wir auch vor der Saison alle übergehypt. Dann war er irgendwie, irgendwo ist der auch in der Gruft verschwunden. Ich glaube, der kommt jetzt raus. Ich habe ein gutes Gefühl.
Ja, der ist einfach zu gut als Spieler.
Ja.
Das Problem ist, du hast halt immer noch Damien Harris, der letzte Woche aber halt, ich glaube, einen Touchdown gemacht hat gegen die Steelers und wirklich gut aussah. Das wirst du halt nicht wegkriegen. Du wirst dieses Committee nicht, du musst hoffen, blöd gesagt, aber du musst hoffen, dass sich einer verletzt.
Ja, aber er hat 9 Rushes gehabt. Also es ist am Ende ist die Nummer 2. Aber ich glaube, der kann eben mehr als 47 Yards da rausholen. Aber auch die sind ja alle Ehren wert, also über 4,5 im Schnitt, da kann man nichts sagen. Ich glaube, der kann sich noch verbessern gegen die Ravens. Ich traue dem was zu.
Und er hat halt Catches. Also er ist halt dieser momentan, glaube ich, der Receiving Back bei den Patriots.
Der James ist White.
Ist ja auch was wert.
Genau.
James White ist in der Gruft. Der kommt da nie wieder raus.
Ich glaube, der ist sogar schon retired.
Ja, genau, eben. Da ist es zugeschaufelt, weißt du? So, doppelt, dreifach.
Gras drüber gewachsen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau. Spring mal rüber zu den Wide Receivern. Vielleicht fange ich da jetzt einfach mal mit an. Mhm. Godwin kam gerade eine Push-Mitteilung, während wir hier aufzeichnen, definitiv out, nicht questionable. Evans nach dem kleinen Handgemenge dann auch gesperrt. Das heißt, so ein bisschen Next Man Up in der Truppe. Und da sehe ich dann Breshad Perryman und oder Scotty Miller. Also gut, wir haben Julio noch da.
Ich wollte schon mit Scotty anfangen, weil Daddy hat ihn vor 2 Jahren sogar schon geliebt. Und er ist dann verschwunden, oder, Daddy? Er kommt wieder.
Der ist immer da. Aber ihn sieht halt keiner, weil er so klein ist.
Perfekter Sleeper.
Ja, da bin ich auch skeptisch bei Tom Brady, muss ich sagen. Also ich glaube, Leonard Fournette wird 30 Mal laufen dürfen. Also ich glaube, der Gameplan gegen die Packers, bei den Packers geht es ja ähnlich. Also da ist jetzt, da sieht es bei den Receivern, naja, nach Lazard aus, und Sammy Watkins lebt doch noch. Wir haben ihn geschimpft letzte Woche und dann hat er ein bisschen was gezeigt, aber da ist halt das Problem, dass die Buccaneers Run-Defense so geil ist und die Packers-Defense auf dem Boden ist schon zu überwinden. Deswegen glaube ich eher, dass es so ein Lenny Fournette-Game wird. Aber
gab ja auch eine ordentliche Ansage von Lenny Fournette, glaube ich, unter der Woche, dass er gesagt hat, ich möchte gerne.
Klar, du musst dich schon entscheiden eigentlich.
Ja.
2 Sleeper ist kein Sleeper.
Ja, Team. Ja. Habt ihr ja beide quasi den einen gar nicht erwähnt, auf den anderen eher so. Also beides halb. Es gibt, also ich sag mal so, es gibt einen Grund, warum ich beide quasi mitgebracht habe und Julio Jones auch rausgelassen habe, weil der definitiv kein Sleeper ist. Ich weiß nicht. Also dann sag ich doch in der Tat lieber Scotty Miller. Und weiß nicht, ob es damit 1-2 steht gegen euch. Also könnt ihr auch noch mal gerne sagen. Also ich.
Naja.
Scotty Miller ist eben so ein bisschen der Edelman-Verschnitt, dann, wenn es so aussieht. Wenn er nicht mehr den Big Body Slot Receiver hat, dann geht er eben auf den Julian Nummer 2. Und das ist Scotty Miller in dem Team. Und ich glaube, dass ein Brady damit sehr, sehr gut klarkommt, dass der eben auch weiß, er darf kein zu großes Risiko eingehen gegen das Defensive Backfield der Packers, das jetzt auch gar nicht so schlecht ist. Von daher glaube ich, dass Scotty Miller da mehr abbekommen wird. Aber Julio ist natürlich auch noch da. Also
wahrscheinlich sitzen wir nächste Woche hier und wundern uns nicht darüber, dass Julio Games wieder so eine Art Career Game hatte, weil dann einfach mal alles über ihn gelaufen ist, bis auf die 3 Touchdowns oder so. Keine Ahnung.
Ja. Wenn er spielt.
Weiter in der Runde. Ja,
dein Sleeper? Dein erster?
Ich nehme Noah Brown von den Cowboys. Der scheint eine extrem gute Chemie mit Cooper Rush zu haben. Die haben ja also letzte Woche echt überrascht. Und ich glaube, dass Noah Brown einer dieser Typen ist, die keiner von uns vor der Saison auf dem Schirm hatte, der so völlig aus dem Nichts kam. So ein bisschen für mich der Ersatz von Cedric Wilson, der zu den Dolphins gegangen ist, der letzte Saison irgendwie plötzlich bei den Cowboys auftaucht und wir waren alle so ein bisschen erstaunt. Ich glaube, Noah Brown wird sicher punkten, sicher seine 7, 8, 9 Punkte machen und wenn es gut läuft, auch nochmal einen Touchdown drauflegen, dann bist du bei 16 bis 17. Also am Ende eine wirklich gute Alternative, Wide Receiver, die man echt noch gut diese Woche auch snipen konnte auf den Waivern und damit für mich ein super, super spannender Sleeper.
Kurze Ergänzung dazu, habe ich nämlich die Statistiken gelesen. Der hat schon einen TD und knapp 160 Yards, glaube ich, in zwei Spielen. Also da ist auf jeden Fall was zu erwarten.
Ja, aber der kriegt jedes Spiel seine 6, 7 Receptions, wenn es gut läuft. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass du da das Volumen hast. Und wenn dann nochmal ein Touchdown dazukommt, super.
Fast 20% Target Share gehabt letzte Woche. Das war noch mit dabei, ja.
Ich kann mich erinnern, das weiß ich ganz genau, das Spiel habe ich mir, das war, glaube ich, so ein Abendspiel, also wo dann nur 3, 4 Spiele in der Red Zone sind und ich habe immer gesagt, wo ist denn Cedric Wilson? Der ist nicht da. Da ist Michael Gallup ausgefallen und dann war Cedric Wilson eigentlich Next Man Up und dann war es aber so, dass wie heißt der? Noah Brown. Ich habe ihn letztes Mal Pharaoh Brown genannt und mit dem Tight End der Texans verwechselt. Und da war Noah Brown und ich so, wer ist Noah Brown zum Henker? Und der hat immer in zwei
Receiver. Noah Brown klingt wie der Sohn von Boris Becker, aber es ist so mein Gefühl.
Es ist leider nicht. Der macht auch Kleidung wahrscheinlich und so. Aber der war immer in zwei Receiver-Sets, immer Noah Brown und immer Outside. Und erst wenn sie dann in drei Receiver-Sets gespielt haben, war dann Cedric Wilson im Slot unterwegs. Und das waren aber halt nur 50% der Snaps oder so. Und ich immer, nein, Cedric Wilson, ich dachte, du bist der Sleeper und dann war es Noah Brown. Also ganz aus dem Nichts kommt er nicht. Und solange Michael Gallup noch ausfällt, und selbst wenn er jetzt active ist diese Woche, das ist nicht ausgeschlossen, glaube ich. Wir nehmen Freitagabend auf, also verzeiht uns, wenn Michael Gallup out deklariert wird am Samstag. Also solange Gallup noch nicht wieder einigermaßen on fire ist und sie ihm die Snaps geben, solange reitet diesen Brown-Zug oder Bus, weil das wird nicht allzu lang anhalten, vermute ich. Aber er ist sehr zuverlässig und hat in beiden Wochen jetzt performt. Besser als CeeDee Lamb insgesamt, muss man sagen.
Genau, den lassen wir mal außen vor. Und was man sagen muss, Dalton Schultz ist halt auch raus. Ne? Also ein paar Targets kommen da auch nochmal weg, die irgendwo anders hin müssen. Ja,
ja, genau.
Dann Detti, dann mach du weiter.
Ja, also Traylon Burks, Rookie, habe ich auch in einem Team. Werde ihn nicht aufstellen, weil meine Receiver zu gut sind in dem Team. Da wird es leider nichts für ihn. Aber ist für mich ein absoluter Sleeper, weil ich glaube, dass er wirklich jetzt so ein Breakout-Game haben könnte. Traylon Burks, auch wieder unter dem Radar, ist jetzt nach zwei Wochen der Receiver bei den Titans mit den meisten Targets. Das Problem ist halt, dass die Titans so eine schlechte Offense haben bis jetzt. Aber Robert Woods, das glaube ich nicht, erst wenn ich sehe. Und ja, Robert Woods hat die meisten Snaps, aber danach kommt halt schon Traylon Burks. Und Phillips, der Rookie, klassischer Slot-Receiver, okay, aber outside Traylon Burks, Big Plays. Ich glaube, die kommen gegen eine Raiders Secondary, die halt letzte Woche gegen die Cardinals nicht wirklich gut aussah und diesen Sieg noch hergeschenkt hat. Und dann hast du noch Tight End Austin Hooper. Also ich sage mal, diese Target-Konkurrenz bei den Titans ist wirklich überschaubar und der Typ ist einfach zu gut. Und sie haben ihn in der ersten Runde als Ersatz für AJ Brown gedraftet. Also dieser Coaching-Staff hat ja auch eine Motivation, den gut aussehen zu lassen. Und ich glaube, das Talent ist da. Woche 3 könnte soweit sein bei Traylon Burks.
Noch einen zweiten, Patrick, oder?
Lass mich nachschauen.
Daniel Mooney. Den macht Daniel dann.
Nee, ich würde Greg Dortch machen, ehrlicherweise. Wenn ich dann einmal vorgehe.
Dann lass mich, dann kannst du darauf reagieren. Was ist mit Sky Moore bei den Chiefs? Da hat Andy Reid unter der Woche nochmal gesagt, wir führen den langsam ran und wir führen den immer weiter rein. Also das war so ein, wie gesagt, da bin ich auch irgendwie flexmäßig und ziehe mich wahrscheinlich auf den Punkt zurück, den Detti gerade gesagt hat, am Ende spielt er dann doch nicht, weil mein Wide Receiver blablabla Core zu gut ist. Aber das war so eine Sache, die poppte bei mir noch auf unter der Woche, als ich das gelesen habe.
Also ich hatte vor der Saison schon gesagt, nehmt keinen Wide Receiver der Chiefs, weil die sind so committee und sind am Ende so viele. Und wenn man sieht, dass dann eins immer noch Juju ist, der im ersten Spiel super viele Targets bekommen hat, dann zwei Fumble hatte und sich nicht mehr so gut ausgesehen hat, dann hat er gut wie gar nichts mehr bekommen, hat nur einen Catch im zweiten Spiel. Dann haben wir MVS, der eigentlich die langen Sachen machen soll, die werden immer noch relativ stark gedeckt von den Verteidigern. Gucken wir, was die Colts machen. Also für mich wäre Marquise Valdes-Scantling der Breakout-Kandidat in Woche 3 bei den Chiefs. Und vielleicht Travis Kelce, der ist aber gesetzt. Und dann hat eben Justin Watson gut was gemacht. Also Mecole Hardman, Wide Receiver 3, Justin Watson, Wide Receiver 4. Und dann sind wir bei Wide Receiver 5 bei Sky Moore in den letzten Wochen gewesen. Und der auch eher im Special Teams überzeugt hat als Returner. Von daher bin ich da vorsichtig. Ja, der kommt dran. Das heißt, der kriegt jetzt nochmal 2-3 Targets mehr, kriegt ein paar Snaps mehr, läuft ein paar Routen. Ich glaube, dass das, was an ihm spannend ist, ist das Big Play Potenzial. Um jetzt einen großen Namen reinzusetzen, Mike Williams Typus. Also der wird, glaube ich, im ersten Jahr wenig Receptions kriegen. Wenn er welche kriegt, dann können das diese Tyreek Hill langen Dinger über 40 Yards sein und er rennt entspannt locker mit der Victory V in der Hand nach oben in die Endzone. Lass uns mal abwarten. Also das ist das Upside und dann vielleicht irgendwie die spannende Richtung. Und wenn es nicht läuft, wird er viele, viele Probleme kriegen. Also am Ende ist das, glaube ich, noch weit in der Zukunft. Ich würde keinem empfehlen, den aufzustellen. Wenn ihr diese Woche einen aufstellen wollt, MVS wäre mein Gefühl.
Mein zweiter oder zweieinhalbster wäre ja auch Noah Brown gewesen gerade. Und deswegen habe ich den jetzt noch, den hatte ich so als Honorable Mention unten mit reingenommen, wie gesagt, weil ich es gehört hatte. Mehr habe ich nicht auf Wide Receiver.
Aber ich glaube, also Rondale Moore fällt weiter aus. Für mich der neue Slot Receiver der Arizona Cardinals, Greg Dortch, ist für mich immer, also fast kein Sleeper mehr, oder Detti? Also für mich ist der mehr oder weniger gesetzt. Der nimmt eben nach Marquise Brown die meisten Routen, glaube ich, die drittmeisten Targets, die er bekommt in dem Team. Und dann eben auch immer ganz gut Yards after Catch, also am Ende wirklich eine super sichere Nummer, um seine Punkte zu machen.
Ja, das ist lustig, weil wir sind bei den Cardinals und da habe ich tatsächlich Marquise Brown aufgeschrieben. Nicht unbedingt wieder als Sleeper, aber als Breakout-Spieler. Genauso wie Treylon Burks. Also ich glaube, dass Marquise Brown, dem fehlt dieses große Spiel nach 2 Wochen und der ist eigentlich de facto Nummer 1 Receiver bei den Cardinals, muss er ja auch sein. Solange Hopkins noch nicht da ist und das wird noch ein paar Wochen dauern. Jetzt hat er 11 Targets gehabt in Woche 2. Ich glaube, in Woche 1 waren es 6 Targets und sie spielen gegen die Rams. Die Rams lassen brutal viele Punkte gegen Receiver zu, trotz Jalen Ramsey, aber es ist halt wieder dieses Ding. Jalen Ramsey, Woche 1, wir haben es gesehen, gegen die Bills, hat Stefon Diggs an ihm vorbeispaziert. Das ist natürlich eine Buzzsaw, diese Bills-Offense. Also das macht dann diese Statistik auch so schlecht für die Rams. Aber Jalen Ramsey verfolgt nicht zwingend diesen Nummer 1 Receiver. Das war eigentlich schon immer so, seit er bei den Rams jetzt ist. Und also 11 Targets, genauso viel wie Zach Ertz. Okay, 6 hat er gefangen. Und gegen die Rams könnte es durchaus ein Highscoring-Game werden. Deswegen glaube ich an den Breakout von Marquise Brown. Aber Dortch ist gut, weil Dortch, solange er diese Rolle behält, im Slot ist es halt so das Security-Blanket von Kyler Murray. Und das reicht uns.
Undrafted Rookie 2019 von den Jets.
Ja. Was machen denn die Jets wieder?
Aber Release warte. 2 Wochen später, signed Practice Squad.
Und warte, guter ging die Übergang. Karriere los. Guter Übergang. Mein Tight End Sleeper ist nämlich Tyler Conklin von den Jets. Mehrmals schon Thema gewesen. CJ Uzoma, no. Auch verletzt gewesen. Ich weiß nicht, ob er spielt in Woche 3. Vielleicht hast du da Insights, Patrick, aber...
Keine mehr, muss ich auch noch gucken. Den Jets-Podcast muss ich noch aufzeichnen.
Okay. Also Tyler Conklin hat jetzt 16 Targets in 2 Spielen. Das ist relativ gut. 10 Catches, 56 Yards. Das ist relativ wenig. 1 Touchdown. Hat auch einen Drop gehabt, glaube ich, gegen die Browns. Einen fiesen, soweit ich noch mitbekomme. Genau. Also es gibt aber keinen Titan, der mehr Passrouten gelaufen ist als Tyler Conklin.
Also die wäre auch der einzige gewesen, den ich gehabt hätte, deswegen kann ich noch so 1-2 Sätze raushauen, hat ein extrem gutes Spiel gemacht, leider überschattet, ich glaube sogar von 2 Drops im Spiel, wo die er einfach festhalten muss und dann ist es echt wirklich ein monströs gutes Spiel gewesen von ihm und ich gehe davon aus, dass, hatte ich ja gerade schon gesagt, mit dem hoffentlich beibehaltenen Mood, all gas, no break, auch Tyler Conklin diese Woche wieder derjenige ist, der da zwischendurch, der läuft auch sehr diszipliniert seine Routen. Wenn er die Bälle dann jetzt noch festhält, dann sieht man das auch noch mehr im Mittelpunkt, ja.
Ich finde es übrigens schön, dass du immer noch All Gays sagst und nicht Gas. Also da merkt man auch, der Trainer hängt noch drin.
Im Herz, im grünen Herz.
Klar, im Herz vor allen Dingen. Waren wir nicht gerade bei Beerdigt und Gras drüber und so?
Ja, Zombie. Ja. Ich habe bei Conklin halt die Befürchtung, weil Elijah Moore, da muss irgendwann das Game kommen. Corey Davis, okay, targetmäßig ist es eher so Big Play. Garrett Wilson, dann hast du zwei mit Carter und Hall, hast du zwei Running Backs, die Bälle fangen. So, also Joe Flacco muss halt jede Woche 50 bis 60 Pass-Attempts haben, dass auch so ein Tyler Conklin halt so, sag ich mal, konstant Targets kriegt. Bis jetzt ist es so, ob es so weitergeht, keine Ahnung, aber gegen die Bengals, glaube ich, könnte es passieren, weil beide Teams lassen sehr viel zu und ich glaube aber schon, dass Cincinnati jetzt zumindest mithalten kann und dann könnte es auch wieder viele Punkte geben.
Joe Flacco jede Woche 50 bis 60 Pässe, überhaupt ja, gar kein Problem in seinem Alter. Der steht in der Blüte seiner Quarterback-Kunst. Ja, definitiv. Ja. Aber auch da nochmal von wegen Conklin und was du sagtest, eigentlich sind wir bei den Jets ja mit Tight Ends und Wide Receivern theoretisch gut aufgestellt. Ich glaube aber, dass, und das kann ich jetzt nicht beweisen, Körpersprache und Einsatz, und das kann man, wenn man das Spiel gesehen hat, Tyler Conklin überhaupt gar nicht absprechen, trotz der Drops, dass das irgendwie dann am Ende des Tages in dem Team, mit dem Coaches eine deutlich größere Rolle spielt als das Potenzial, was die anderen noch mitbringen. Ja, klar, Offense-Variabilität, alles super, aber ich glaube, solange der sich auf den Hosenboden setzt und genauso weiterarbeitet und potenziell produziert wie letzte Woche, gibt es da auch nicht wirklich Grund, alle anderen nochmal irgendwie nach vorne zu schubsen.
Ich glaube, wie gesagt, CJ Uzomah war so der Name, den man halt kannte, und Tyler Conklin war so mit Irv Smith bei den Vikings, waren beides Receiving Titans. Irv Smith ist, glaube ich, auch ein ganz guter Sleeper für Woche 3 von Minnesota. Aber der Typ hat Talent und ist halt ein Receiving Titan. Und CJ Uzomah, wie gesagt, ist schon lange dabei, ist einmal aufgefallen, das war letztes Jahr, und ist halt ein Blocking Titan. Ich meine, du kannst mit zwei Titans spielen und der eine fängt die Bälle, das bringt dir im Fantasy mehr. Hast du noch einen Titan Sleeper, Daniel?
Natürlich habe ich einen Tight End Sleeper. Also Logan Thomas nehme ich nicht mehr als Sleeper hin. Ich habe mich ein bisschen zwischen Evan Engram und Austin Hooper gemacht. Und ja, Austin Hooper hat noch nichts gerissen und die Titans Offense ist auch nicht so richtig geil. Aber die spielen gegen die Las Vegas Raiders. Die sind nicht nur 0-2, sondern haben mit Jared Everett und Zach Ertz in den ersten beiden Wochen den Titans sehr viel Platz gelassen, sehr viele Möglichkeiten gelassen. Und wenn der Austin Hooper dann irgendwo funktionieren soll, dann in dieser Woche. Von daher so eine Art Tight End Streamer, den man sehr, sehr gut nutzen kann, dessen Potenzial man ausnutzen sollte in Woche 3. Austin Hooper, wenn ihr wirklich Probleme auf dem Tight End habt, wenn ihr irgendwie keinen Bock mehr auf Kyle Pitts habt, weil der zweimal völlig verkackt hat, dann Austin Hooper ist, glaube ich, eine gute Lösung für diese Woche.
Ja, aber da sind wir, Entschuldigung, da muss ich reingrätschen, aber da sind wir halt bei diesem Thema, wo wir nachher bei den Fragen vielleicht auch dazu kommen. Panic-Modus nach 2 Wochen. Willst du derjenige sein, der Austin Hooper aufstellt und Kyle Pitts 8 für 120?
Ich habe gesagt, wenn du keinen Bock mehr drauf hast, weil der dich zweimal enttäuscht, dass du es zweimal knapp verloren, weil der Kyle Pitts nicht mal einen Ball festhalten konnte, dann ist das manchmal auch so, dann ist er vielleicht nicht gut und der Kyle Pitts hat seine Breakout-Woche. Aber ich fühle mich gut dabei, ihm auch mal auf die Bank zu setzen. Weißt du, das ist eine Coach-Entscheidung. Die treffe nicht ich, die trifft der jetzt gerade zuhört, und das ist auch in Ordnung.
Naja, klar. Ich sag nur, der da zuhört und das macht, der wird sich so dermaßen in den Arsch speisen, dass es kein Morgen mehr gibt, wenn er das tut.
Ich freue mich auf die Fragen aus der Community gleich.
Erwarte nicht, dass Detti und ich irgendwo einer Meinung sind.
Nein, das war noch nie so.
Ich habe es auch extra so arrangiert hier in unserem Videocall, dass ich nicht zwischen euch bin, sondern dass ihr direkt nebeneinander seid. Also, fight.
Mortal Kombat. Also dieses Finish him. Aber das haben wir. Finish him gibt es halt bei uns nie. Wir battlen uns, aber es ist immer. Es gibt keinen Gewinner.
Weißt ja, es, du? Gibt so, es gibt so wenige Finnen, deshalb können wir nicht finishen.
Genau. Machen wir Defense noch? Habt ihr noch eine Defense?
Bei Defense fängst du immer an, Detti. Ja, oder Daniel.
Ich hab nur eine und die ist so dermaßen bold. Ich nehme die Jacksonville Jaguars gegen die LA Chargers auswärts gegen Justin Herbert. Ja, Daniel, das sehen die Podcast-Hörer jetzt nicht. Justin Herbert ist nicht mal klar, ob er spielt. highly questionable, aber er wird spielen. Er wird da mit seinem Rippenpanzer daherkommen und so weiter.
Ich habe gerade gehört, gleiche Doc ist ja immer noch auf dem Ärzte-Roster der Chargers, der damals Tyrod Taylor die Lunge punktiert hat. Von daher, wenn es dann wehtut in der Halbzeit, bin ich gespannt, ob er zur zweiten Halbzeit wieder rauskommt.
Also, das ist schon mal dieser X-Faktor. Was ist mit Justin Herbert? Kriegt er einen Hit durch die Mitte? Linsley, der Center, ist questionable und Trey Pipkins, der Tackle, wird zumindest angeschlagen sein. So, also die O-Line, und zwar genau in dem Moment, als die beiden raus sind, ging es letzte Woche gegen die Chiefs, Daniel, du warst anwesend, ging es dann bergab. Und Justin Herbert lag relativ oft auf dem Boden und hat dann auch diesen Monster-Hit abbekommen. Keenan Allen, auch Fragezeichen. Natürlich hat Mike Williams ein super Spiel gemacht gegen die Chiefs. Okay, sie haben eine Tiefe mit Josh Palmer und so weiter. Ich weiß das alles. Aber die Jaguars haben jetzt in zwei Spielen 6 Sacks und 5 Interceptions. Also ich glaube, die haben diese D-Line extrem gut verstärkt in der Offseason. Fliegen natürlich unter dem Radar. Sind aber auch gegen den Lauf. Also wenn du es schaffst, Jonathan Taylor, dass er nur 9-mal gelaufen ist, ist ein Problem. Der Colts natürlich. Aber 9 Rushes, 54 Yards. Guter Schnitt, aber normalerweise gewinnt ja Jonathan Taylor im Alleingang das Spiel. Ich weiß nicht, ich glaube, die Jaguars Defense ist eine Defense, die man auf dem Fantasy-Radar dieses Jahr haben muss. Bei den Chargers ist natürlich extrem riskant. Ich weiß, ich mache es aber selbst tatsächlich in einer Liga, und zwar in der ich bei 0-2 stehe. Weil jetzt ist es egal. Jetzt gehen wir nur noch bold und high risk. Weil wenn es klappt, wunderbar. Und wenn nicht, mein Gott, dann ist es halt so.
Gehe mit einer deutlich sicheren Variante und die wird dich nicht überraschen, Detti. Es sind natürlich die Chiefs, die gegen die schlechteste Scoring-Offense der Liga spielen. Die Indianapolis Colts, die bisher überhaupt nichts gerissen haben. Die Chiefs haben keine Top-Defensive, die ist maximal Durchschnitt und das ist auch völlig in Ordnung. Haben aber mit deutlich mehr Pressure, haben letzte Woche 2 Sacks gehabt von Chris Jones, haben mit Furious George Kalaftis einen Potenzialspieler, haben mit Carlos Dunlap, den kennst du auch ganz gut, Detti, ein Spieler, der immer noch, ich glaube, man braucht noch 2 Sacks, um 100 zu erreichen. Von daher, der hat Bock, gegen so eine O-Line, den guten Matt Ryan, ein bisschen runterzunageln. Also von daher, am Ende gehe ich da davon aus, dass die mindestens 3 bis 4 Sacks holen und die Chiefs genau die richtige Defensive sind für das Spiel. Könnte aber auch rot-weiß-gelbes Wunschdenken sein.
Nee, in dem Fall mal nicht, glaube ich. Patrick, apropos, grün-weißes Wunschdenken, was ist denn mit den Jets gegen die Bengals, die in 2 Spielen trotz einer sensationellen O-Line, haben wir alle gedacht, ich erhebe meinen Zeigefinger, 13-6 gleich für Joe Burrow. Was ist mit den Jets? Geht da was oder
ja nicht? Wie hin souffliert von dir, Detti, aus einem Gut-Feeling heraus hätte ich die Jets genommen gegen die Bengals. Eigentlich, und das kann ich jetzt nicht beweisen, deswegen darf ich es nicht sagen, wäre ich bei Browns Steelers gewesen, also die Browns die. Ja. So, das hatte ich schon so die letzten Tage auf dem Schirm und dann musste ich ja, weil das Spiel jetzt schon gelaufen ist, ein bisschen switchen. Und dann ist mir nichts Besseres eingefallen, als wie sagt der Ami so schön, die Jets-Defensive ist mal due. Also die sind mal, das war ja gegen die Browns auch nicht so tolle.
Die Bengals Offense ist auch irgendwie mal du, oder?
Ja, genau, das ist das Problem.
Es interessiert mich als Jets-Fan relativ wenig. Also ich sagen wir mal so, den Jets tut es weniger weh, 1-2 zu stehen, als es den Bengals weh tut, 0-3 zu sein nach dem Spieltag. Und die Statistiken kennen wir alle, wie viele Mannschaften nach 0-3 noch in die Playoffs gekommen sind, bla bla bla. Aber ja, ich habe auch wirklich gesagt, noch keine großartigen Zahlen recherchiert. Und eigentlich spricht von dem, was man vor der Saison erwartet hat, alles komplett dagegen, dass die Jets Defense irgendwas gegen die O-Line oder gegen Joe Burrow ausrichten kann. Aber das war so mein Bauchgefühl, dass ich sage, weißt du was, irgendwie habe ich es im Gefühl, dass die Jets die was macht. Lass ich mich gern drauf festnageln nächste Woche.
Darf ich übrigens darauf aufmerksam machen, dass die 1981 New York Jets das erste Franchise waren, das nach 0-3 noch in die Playoffs gekommen ist, um das nochmal weiterzudrehen?
In meinem Geburtsjahr. Die Kreise schließen sich immer wieder. Hast du es gerade jetzt noch live recherchiert oder hast du es? Klar.
In meinem Geburtsjahr sind die Seahawks, hatten die Seahawks ihre erste Saison.
Als du geboren wurdest, waren AFC und NFC noch nicht mal gemerged, Daddy.
Ach komm, halt die Klappe. wenn wir aber schon Fan-Talk machen, dann nehme ich natürlich die Seahawks als Sleeper-Defense noch gegen die Atlanta Falcons. Marcus Mariota crumbled down und Desmond Ridder-Time. Es könnte aber auch sein, dass sowohl Kyle Pitts als auch Drake London völlig eskalieren. Das möchte ich nicht ausschließen.
Zu Kyle Pitts kommen wir gleich
noch. Und der Allgeier auch noch. Kommen wir zu den Fragen, oder?
Ich wollte gerade sagen, bevor hier noch mehr Barrieren fallen und alle Fans, der Jets-Fan und der Seahawks-Fan, ihre Defenses wählen, weil sie so toll finden, kommen wir zu den Fragen. Sollen wir direkt, wurde ganz offen gestellt von zwei Leuten, was ist mit Kyle Pitts? Von 314 Max 159. Das sind übrigens krasse Handles, die da so irgendwie rumkursieren. Und das andere ist etwas sympathischer, I Love Wochenende 1997. Beide ziemlich direkt gefragt, was ist mit Kyle Pitts? Jetzt mute ich mich für 5 Minuten, setze die Kopfhörer ab und ihr könnt euch das um die Ohren hauen.
Daniel, du bist Kyle Pitts Believer. Hast du nicht auch ein Trikot oder war das Nico?
Ich habe sowohl ein Trikot als auch ihn in der Fantasy-Liga. Was ist mit Kyle Pitts? Ich glaube, so richtig eine Antwort hat da keiner. Es ist am Ende eine schwierige Situation. Ich glaube, er wird eben unfassbar gedoppelt und es wird am Ende sehr viel Druck drauf gemacht, dass er den Ball nicht bekommt. Und das ist wieder so ein typisches, auch das wieder so ein typisches Spiel, dass die Falcons bessere Lösungen haben, als dann Double Coverage zu werfen. Und das tut Kyle Pitts unglaublich weh und er ist eben noch nicht so gut, dass er da dann wirklich mit umgehen kann und dass er weiß, wie er da rauskommt, beziehungsweise wie er das auch nutzen kann. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Problematik von einem Kyle Pitts, der wäre in einem normalen Receiver-Core relativ gut aufgehoben und könnte was machen. Er ist aber immer noch so stark da fokussiert, dass es schwierig wird. Also daher ist dann eben auch ein Cordarrelle Patterson und wer auch immer da noch rumläuft, Drake London, sind dann teilweise die besseren Lösungen, weil sie eben nicht so krass gedoppelt werden. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich hatte. Also er hat jetzt, glaube ich, insgesamt so knapp 20%, also jeden fünften Wurf getargetet worden, wenn er eine Route gelaufen ist. Aber am Ende reicht das nicht, um große Zahlen zu machen. Und er hat auch in der letzten Saison schon das Problem, dass er zwar einiges an Catches bekommen hat, aber niemals in der Endzone und der Red Zone so ein bisschen eine Problematik hatte. Und solange da die Touchdowns nicht purzeln, werden wir, glaube ich, auch Probleme haben, dass der richtig große Punkte macht. Ich würde ihn noch nicht aufgeben, aber die aktuelle Teamsituation könnte dazu führen, dass er jetzt so ein bisschen im Doghouse bleibt, oder der Team?
Ja, im Doghouse wird er voraussetzen, dass er irgendwie bewusst nicht eingesetzt wird. Wobei, ich habe ein wunderbares Video auf Twitter gesehen, letzte Woche, glaube ich, als irgendwie der Text dazu, wenn Arthur Smith, also der Head Coach von Atlanta, wenn Arthur Smith Kyle Pitts darum bittet, noch mehr zu blocken oder inline zu blocken. Und dann siehst du so ein Mädel, die beim Soccer-Training mitmacht und dann beim Schießen so ihren Fuß hält wie so ein Golfschläger. Also gar nicht weiß, mit welchem Fuß sie eigentlich schießen muss. Und dann macht sie das und der Ball rollt 3 Meter weit und danach macht sie 18 Flickflacks. Und das ist so diese Rolle. Der soll nicht blocken, der soll fangen. Und aber es stimmt natürlich, was Daniel sagt. Ich glaube auch, dass er sehr, sehr gut gedoppelt wird und da halt der Fokus der Defensive ist. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Drake London ja lange verletzt war, aus dem College kam und auch in der Offseason oder Preseason verletzt war. Dementsprechend glaube ich auch nicht, dass die Defensivkoordinatoren das so auf dem Schirm hatten, was für eine Waffe der Typ ist. Und von dem her, ich glaube, es kann switchen und ich möchte nicht der sein, der dann dieses Monsterspiel von Kyle Pitts verpasst, weil die Defense jetzt natürlich langsam auf die Idee kommt, Moment, wir müssen einen Safety auf die Seite von Drake London shiften, weil der Typ ist brandgefährlich.
Das Schöne ist, die spielen in dieser Woche ja gegen die Seattle Seahawks und wir wollen das ja gar nicht sagen, aber die Seahawks sind 29 beste Defense bei Expected Points Added, wenn ein Tight End getargetet wird. Von daher, also wenn es eine Woche gibt, wo es geht, da gibt es nicht mehr viele Teams, die schwächer sind.
Ja, ja. Es gibt, die Seahawks sind in so vielen Facetten schwach dieses Jahr. Das schockiert mich nicht.
Und haben trotzdem schon ein Spiel gewonnen. Das muss man auch mal festhalten.
Na, siehst du mal. Kyle Pitts, aufstellen bitte.
2 für 19 in beiden Wochen. Und auch nicht viel mehr Targets. Ja.
Macht nichts.
Springen wir weiter, hätten wir das geklärt. Dann gucke ich mal nach. Tua oder Rodgers als QB, fragt Hille 812.
Autsch.
Zwei harte Matchups, oder? Also Tua, wenn ich jetzt alles nicht richtig habe, gegen die Bills, das wird ein hartes Stück Arbeit. Da tut er mir so ein bisschen leid. Ich habe eher Angst um seine Knochen und Rodgers gegen, gegen die Buccaneers. Also Rodgers war in den letzten Jahren in Tampa Bay auch nicht so richtig glücklich. Also vielleicht eine dritte Option, mal zu gucken, ob man was streamen könnte. Ansonsten wäre ich eher bei Tua, weil der zwei gute Receiver hat.
Ja.
Ich glaube, ja, also
genau, schwierig. Ganz
schwierig. Ich glaube, Tua wird geschreddet diese Woche. Egal, was, wie, wo. Und dann bin ich dann doch eher der konstant Konservative, der auf einen Aaron Rodgers setzt. Also wenn ich die Wahl nur zwischen den beiden habe, dann fällt auch nach nächster Woche mit dem, was die Bills da so um die Ecke gebracht haben bisher, immer die Wahl auf Rodgers.
Aber Hille 812, du tust mir leid. Das nehme ich mit. Die nächsten Wochen wird es besser, diese Woche wird es schwer für deine Quarterbacks.
Ich weiß nicht, es ist so ein Rodgers gegen Brady. Rodgers spielt das Hörnchen, glaube ich. Ich glaube, das könnte so ein Statement-Game von Rodgers sein. Ich weiß auch nicht, auf wen er werfen soll. Keine Ahnung. Aber ich gehe davon aus, dass das klassische Laufspiel relativ non-existent sein wird für Green Bay. Und wenn dann halt Aaron Jones 7 Bälle fängt, dann ne? Und dann zählt man die anderen noch zusammen. Wie auch immer. Also ich glaube, es könnte ein sehr effizientes Spiel von Rodgers sein. Wenn er was die letzten Jahre im Fantasy-Football war, dann war er effizient. Der muss nicht für 300, 400 Yards werfen, das macht er sehr selten, aber er hat ein 4-Touchdown-Game hat er schon drin,
der Aaron. Ja, bei ihm also fehlt eigentlich genau der Receiver, der für das Spiel unter Nathaniel klar, Hackett als OC in den natürlich letzten Jahren super war. Also dieser kurze, also da, auch damals war MVS, zieht das ganze Feld lang, kurz hast du immer einen Receiver, da war der Adams noch mit unfassbaren Yards after Catch und irgendwie, also dieses Receiver-Core verstehe ich nicht, also da vielleicht wirklich Sammy Watkins als die Rettung, die irgendwann kommt, aber so richtig smart ist das alles nicht, was da gerade in Green Bay passiert, aus meiner Sicht.
Anderes Thema. Nächste Frage.
Nächste Frage wäre, ist auch wieder sehr offen, was machen wir mit Cam Akers? Meti Volkan fragt, Daniel, den kennen wir auch noch, ne? Schöne Grüße an Meti.
Meti, sensationeller Typ, sehr, sehr, sehr große Grüße, der hat ja auch bei uns in der Fantasy-Liga letztes Jahr mitgespielt.
Das wusste ich gar nicht.
Und ja, hat okay, gerade, herzlichen Glückwunsch nochmal, hat gerade, glaube ich, dieses Fußballturnier gewonnen als Torhüter von einem der Influencer. Also sensationell. Ich liebe dessen.
Ja, und die Fantasy-Liga auch letztes Jahr.
Das stimmt, du hast vollkommen recht. Der war auch immer zu Gast im Podcast. Also Meti ist sensationell. Also was war seine Frage?
Eine ganz herrliche, offene Frage. Was machen wir denn mit Cam Akers? Oder was soll er mit Cam Akers machen?
Also ich sag's mal so, Daniel. Ich habe ein Cam Akers-Poster in meinem Keller. Also nicht im Nebenraum. Und ich fand den dermaßen als, also ne, in der gleichen Division und so, aber
haben
ich fand,
wir uns erstmal auf Cam Akers geeinigt?
Cam Akers, ich war absolut dafür in der Footballerei, ihn Cam zu nennen und den anderen Cam, ne, das, den Deckel drauf zu machen, hat aber keiner mitgezogen. Also Cam Akers, Riesenfan, Achillessehnenriss für einen Running Back, das ist einfach Kacke. Und der Einzige, an den ich mich spontan erinnern kann, Donta Foreman, der ist jetzt, glaube ich, bei den Panthers wieder gelandet, in der Gruft, aber der war letztes Jahr bei den Titans, als Henry verletzt war, tatsächlich einigermaßen brauchbar. Aber der hat ja auch einen Achillessehnenriss und ansonsten fällt mir wirklich keiner ein, der da zurückgekommen ist auf der Position. Und Cam Akers, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, Patrick, mich würde es nicht überraschen, wenn Cam Akers gefeatured wird. Es war kein Featuren letzte Woche, aber er hat 15 Rushes gehabt. Und Henderson hatte 10. So. Also er hat aber nicht wirklich, wirklich was draus gemacht. Ihm fehlt halt, glaube ich, wirklich diese Explosivität. Die Frage von Meti, was tun mit Cam Akers? Ich weiß es nicht, Leute. Es ist wirklich schwierig. Es hängt von der Alternative ab. Aber Cam Akers würde ich, wenn ich eine einigermaßen gute Alternative habe, wenn ich Damien Pierce habe, setze ich Cam Akers auf die Bank und warte, bis er mir zeigt, dass er einen 40-Yard-Touchdown-Lauf noch drin hat. Solange ich das nicht sehe und wir sprechen von den Playoffs letztes Jahr, als sie den Super Bowl gewonnen haben. Selbst da wurde Cam Akers gefeatured in den Playoffs und hatte aber einen Schnitt von pro Lauf von 2,8 oder so. Also das ist einfach schon lange nicht mehr gut und ich weiß nicht, ob es noch kommt. Ich schließe es nicht aus, aber ich will es erst sehen.
Ich versuche mal eine Argumentation für Cam Akers zu finden. Also, erstes Spiel, Daryl Henderson, überragend aus Fantasy-Sicht. Akers überhaupt nicht existent. Im zweiten Spiel gab es da schon einen ganz guten Share. Ich bin auch bei dir, bei 15 Carries, 44 Yards. Unter 3 ist scheiße. Aber er spielt jetzt gegen die Arizona Cardinals, wo ich zumindest bei den Chiefs miterlebt habe, dass sogar ein Clyde Edwards-Helaire was macht. Von daher, finde ich gerade das Matchup eigentlich ganz spannend, weil die im Pass-Rush-Probleme haben, Tackling-Probleme haben. Also ich kann mir auch gerade, und das ist dann das Spannende, da wir 3 Targets für 18 Yards bekommen habe, gerade in diesen kurzen Pässen zur Seite, kann ich mir schon vorstellen, dass das Akers auch wieder was holt. Aber der wird jetzt kein über 20 Punkte Back mehr werden, der alle 3 Downs spielt, sondern der wird eben seine einzelnen Versuche haben, bei denen er dann performen muss. Und wird immer im Committee mit Daryl Henderson spielen. Also ich glaube, am Ende passiert da was, aber wir brauchen noch ein paar Wochen, um zu sagen, wie sich das entwickelt. Aber die Entwicklung ist zumindest positiv gehend von Woche 1 zu Woche 2 und das nehmen wir mal optimistisch mit. Von daher bitte noch nicht droppen, wenn du darüber gerade nachdenkst, wenn du bessere Alternativen hast, gerne spielen, aber ich könnte mir auf der Flex sogar vorstellen mit einem Upside, der gerade gegen die Cardinals relativ hoch sein könnte.
Darf ich kurz, Patrick, vielleicht so ein bisschen Rapid Fire, vielleicht gehen wir da rein. Wirklich nur kurze Antworten. Trevor Lawrence, Baker Mayfield. Trevor Lawrence oder Baker Mayfield. Jacksonville Jaguars bei den Chargers. Wie gesagt, Chargers Defense ist, glaube ich, schon gut. Ich bin mehr auf Seiten der Jaguars Defense gegen diese Offense, die ein bisschen dezimiert ist, aber schwierig.
Also Trevor Lawrence,
Baker Mayfield wirft halt nicht.
Vor 7 Tagen hätte ich gesagt, Trevor Lawrence auf gar keinen Fall, Baker Mayfield. Nach diesem letzten Spiel, die Jacksonville Jaguars letzte Woche haben mich völlig das Spiel hätte ich nicht erwartet. Das Ergebnis finde ich bis heute absurd und ich weiß nicht, was da los war. Aber ich wäre so ein bisschen mit dem höheren Floor Baker Mayfield, wenn man das verstehen kann. Also ich habe das Gefühl, bei Trevor Lawrence weiß ich, das kann 3 Punkte sein, das können 25 Punkte sein. Bei Baker Mayfield habe ich das Gefühl, ich bin mir sicher, dass ich so meine 12, 13, 14 Punkte im Quarterback kriege und vielleicht dann sogar, wenn es ein gutes Spiel wird, ein bisschen mehr. Einfach mein Gefühl gerade.
Ich habe jetzt so schnell nicht nachgeguckt. Wie steht denn die Saints, die gegen die muss Baker Mayfield nämlich ran diese Woche. Also ich habe einfach so diesen...
Die ist super stark, gegen Brady jetzt ein bisschen am Ende nachgelassen.
Ich bin bei Trevor Lawrence, einfach mit dem Versprechen aus dem letzten Spiel. Einfach. Und der Junge hat ja immer noch einen relativ hohen Floor und ich glaube, der setzt sich auf Dauer auch ein bisschen mehr durch. Also nicht, dass ich es Baker nicht gönnen würde, aber ich glaube, da ist so ein bisschen Regression to the Mean am Ende des Tages.
Ich glaube, bei Baker Mayfield, ich glaube, dass dieses Team demnächst gegen Matt Rhule spielen wird und ich glaube, der wird die nächsten 2 Wochen nicht überleben. Deswegen, das will ich abwarten, bis die neuen Headcoach bekommen und dann sprechen wir weiter. Sind wir bei den Panthers, Curtis Samuel oder DJ Moore? Curtis Samuel gerade in den letzten beiden Wochen, sensationell, Wide Receiver Nummer 1 bei den Washington Commanders. Anders kann man es nicht formulieren. Trotz Dotson, der Touchdowns fängt und Terry McLaurin, der da ein bisschen drunter leidet, wäre auch wieder eine Frage, was machen wir mit Terry McLaurin? Auch hier neige ich noch dazu zu sagen, Talent, wartet's noch ab. Aber Curtis Samuel oder DJ Moore, der eine klarer Nummer 1 Receiver, der andere Überraschungsei in den ersten Wochen gewesen. Mit wem geht ihr? Auch wieder schwierig.
Curtis Samuel für mich.
Wenn ich mir allein die Statistiken ansehe, was da so bei rumgekommen ist in den letzten Wochen, auch klar, Curtis Samuel, ja.
Und ich könnte mir halt vorstellen, dass DJ Moore gegen Lattimore spielen muss, hauptsächlich, deswegen warten wir es mal ab. Schwierig zu sagen. Noch eine Frage zum Panikmodus, was wir vorher schon hatten. Dalvin Cook und Derrick Henry. Verfallen wir da schon in Panik oder nicht? Wie seht ihr das?
In Panik sollte man niemals nirgendwo. Ich finde eben überraschend, wie die Titans Offense irgendwie agiert, ehrlicherweise. Ich rechne ganz stark mit so einem Derrick Henry Breakout Game diese oder nächste Woche und würde mal einfach auf diese Woche tippen. Zu Hause gegen die Lions wird Dalvin Cook spannend. Da bin ich eher bei Henry gegen Las Vegas, den ich nicht so richtig viel zutraue.
Also ich habe so eine etwas ausgiebigere Zusammenfassung gesehen. Henry sieht sehr menschlich aus am Ende des Tages auf einmal. Dieser Kühlschrank, der sich irgendwie wie eine Force of Nature durch alles durchtankt, das habe ich nicht gesehen. Und ich verfalle dann auch so ein bisschen in den Duktus oder in die Gedanken so allmählich. Oder irgendwann ist der Tank dann halt auch leider alle bei dem Workload, den er die letzten Jahre hatte. Deswegen würde ich nicht mit Henry gehen.
Ich glaube, das war auch weniger entweder oder, sondern so eher so eine generelle Frage, weil er wahrscheinlich beide gedraftet hat und jetzt so ein bisschen der Arsch auf Grundeis geht, was ich verstehen kann. Aber beide weiter aufstellen, Dalvin Cook sah in Woche 1 gegen Green Bay super aus. Hat jetzt kein Monsterspiel gehabt, aber das hat Justin Jefferson erledigt. Aber es ist noch keine Panik angesagt. Und ich glaube, wie Daniel, dass Henry jetzt in Woche 3 zurückschlägt. Eine Frage von Max. Was haltet ihr von Allen Robinson? Meint ihr, er bekommt ein paar Targets ab und nicht nur Cooper Kupp und Gerald Everett? Also vielleicht zu Robinson. Auch hier wieder spielen gegen die Cardinals. Potenzielles High-Scoring-Game. Hatte letzte Woche, ich glaube, 53 Yards, ein Touchdown. Und zu den Cardinals, die haben schon 9 Catches für über 20 Yards zugelassen und 7 Receiving-Touchdowns in 2 Spielen. Also diese Defense durch die Luft ist eine Katastrophe. Also von dem her, Allen Robinson, kein Sleeper vielleicht, aber auf der Flex würde ich ihn auf jeden Fall aufstellen. Kein Problem. Was sagt ihr? Yes or no?
Ich will ihn auf jeden Fall auf der Flex aufstellen. Der lebt eben jetzt ein bisschen von den Touchdowns, ehrlicherweise, weil er nicht so viele Targets bekommt, so im Schnitt 3, 4, 5 Receptions pro Spiel nur. Das Volumen auch gerade in PPR liegen, ist dann eben nicht so hoch, wie man sich das bei einem Wide Receiver Nummer 1 wünschen würde. Also auch da so der Vergleich dann mit so einem DJ Moore, den wir vorhin hatten, da würde ich immer zum DJ Moore tendieren, weil er einfach nochmal mehr Receptions kriegt am Ende. Aber Allen Robinson ist gerade in dem Team, gerade gegen die Cardinals, wo wir wirklich sehr viel sehen werden und wo wir frühzeitig vielleicht auch einen Cooper Kupp sogar ein bisschen schonen. Und gerade mit dieser unklaren Running-Back-Situation finde ich ihn okay auf der Flex, aber ein bisschen Glück haben, dass der auch einen Touchdown fängt.
Patrick, du?
Ich habe zudem gar keine Meinung. Weitere Fragen habe ich noch. Und zwar, wir hatten es gerade schon, wo du jetzt wieder da bist, Daniel, Michael Gallup oder Juju Smith-Schuster.
Ist Michael Gallup denn jetzt fit?
Nein. Also, nein. Nee, er ist nicht komplett.
Snap Count, wenn er überhaupt spielt.
Also, da würde ich tatsächlich.
Da hätte ich jetzt, Juju gehen. Hätte ich jetzt anderes gehört. Aber, ja.
Der war ja letzte Woche so ein bisschen dann im Doghouse, weil er 2 Fumbles gehabt hat. Hat, glaube ich, nur eine Reception gehabt zu Hause gegen die Chargers. Ich glaube, der wird ein bisschen mehr bekommen. Ich bin auch nicht so richtig happy mit dem Wide Receiver Core in Fantasy von den Chiefs. Von daher finde ich die Auswahl nicht wirklich gut. Also langfristig definitiv Gallup. Aktuell tue ich mich mit der Verletzungslage noch sehr, sehr schwer und würde eher zu Juju tendieren. Der Wide Receiver 1 bei den Chiefs ist, aber das heißt nicht viel.
Was hast du gelesen, Patrick, zu Gallup?
Ich hatte nur gesehen, dass er rapmäßig voll dabei war die letzten paar Tage beim First Team und hatte nichts über Snapcount gelesen. Aber wie gesagt, ich keine Ahnung, ich bin da nee, nur nee, das ein paar ist Sachen jetzt, drüber
ich,
geflogen.
Ich habe keine kurze Leitung nach Dallas. Also das ist nur, wenn ein Spieler halt 10 Monate ausfällt, dann wird der nicht kommen.
Ja, klar, ACL. Und, ne?
Aber Mike McCarthy hat auch irgendwas gesagt, I don't see Michael playing 70 Plays,
ja.
70
Snaps. Wir haben ja vorher über Noah Brown gesprochen. Also entweder oder, Gallup oder Brown, das werden die nächsten Wochen zeigen. Und Brown wird nicht von der Bildfläche verschwinden. Selbst wenn Gallup wieder bei 100%
ist. Aber es ist ein ACL, es ist ein Kreuzbandriss. Das schüttelst du nicht mal eben so raus und spielst dann direkt dein ganzes Spiel durch. Also der wird dabei sein, der wird in entscheidenden Situationen, wird der für Dallas auch, wenn es knapp ist, auf dem Feld stehen gegen die Giants. Aber vorsichtig, der wird nicht durchgängig spielen und der wird nicht Wide Receiver 1 oder 2 sein.
No.
Dann nochmal Quick-Antwort. Wer war's? Wer gefragt hat? Isosu fragt, Ersatz für Trey Lance. Tua, Garoppolo oder Wentz? Wentz, so. Also ja, erstmal, sorry für die Auswahl.
Nee, die Auswahl ist ja völlig realistisch. Ich hatte vorhin Jared Goff noch ins Spiel gebracht. An den Jared Goff ist so, Jared Goff ist ja furchtbar. Aber davon reden wir gerade. Tua war absolut Waiver Nummer 1 für alle. Absolut brutales Matchup. Carson Wentz hat ein ähnliches Image wahrscheinlich im Fantasy-Kreisen wie Jared Goff. Aber Carson Wentz hat natürlich jetzt schon noch mehr als Goff gezeigt, dass da was geht durch die Luft in Washington. Und Antonio Gibson kommt auch noch dazu, der fängt ja dann auch 6, 7 Bälle. Also die Eagles, sage ich mal, die haben gegen Detroit 35 Punkte kassiert. Also die Eagles als Gegner von den Commanders, da würde ich mit Wentz gehen.
Aber er hat Goff ja leider Gottes gerade nicht, wie ich das richtig verstanden habe, oder? Also er hat ja nur die 3. Von Wentz würde ich die Finger lassen. Diese Woche würde ich auf Jimmy Garoppolo setzen gegen die Broncos, die bisher auch noch nicht so richtig auf dem Niveau performt haben, dass wir uns erhofft haben, erwartet haben vielleicht. Und in den Wochen drauf auf Tour wäre so meine Antwort. Also diese Woche Garoppolo, nächste Woche dann vielleicht gerne wieder Tour, wenn er nicht gerade gegen die Bills spielt.
Ja.
Okay, also dieses Trust in Tour ist gegen die Defense auch nicht. Aber das schreibt er, hat aber, muss ich fairerweise gestehen, hat er mit in seinem Kommentar geschrieben hinter Tour, auch wenn es gegen die Bills geht diese Woche.
Ich habe noch eine interessante Receiver-Frage. Rashad Bateman oder Gabriel Davis? Davis gegen die Dolphins, verletzt, questionable. Er hat gesagt, er spielt zu 100% in einer High-Power-Offense. Und Rashad Bateman, ersten beiden Spielen, wenig Catches, aber immer ein Touchdown. So, was machen wir mit dem? Seid ihr Rashad Bateman-Fans? Ich stelle ihn auf, weil ich habe ihn gegen die Dolphins auf die Bank gesetzt, weil ich ein bisschen Angst vor der Secondary hatte. Xavien Howard, der Touchdown von Bateman war sehr, sehr lang und es war halt eine Slant, glaube ich, wo Howard einfach nicht mehr hinterherkommt und keine Hilfe durch einen Safety hatte. Deswegen, das kannst du halt auch nicht verteidigen, ist halt Fakt. Und es ist dann nur ein Spielzug, der reicht dann. Und gegen die Jets in Woche 1 hatte Bateman auch so ein Monster-Play, einen sehr langen Touchdown und sonst recht.
Wollte ich gerade sagen, da hat er auch nur 2 Receptions gehabt, insgesamt für 60 Yards. Also da war auch Big Play. Genau. Also von daher, dass das 3 Wochen oder 4 Wochen hintereinander so abbildbar ist, würde ich dann ein bisschen in Frage stellen bezüglich Bateman.
Ich bin bei Bateman, ehrlicherweise. Also aus zwei Themen. Einmal Verletzung, ganz klar, nimm den Gesunden, bevor du hinterher ein Problem bekommst. Der wird durchspielen. Ich finde New England und gerade ihre Secondary ist eben immer noch völlig, also aus den letzten Jahren, einfach immer, hat einen viel besseren Ruf, als sie wirklich sind in dieser Saison. Von daher hätte ich das Gefühl gehabt, dass Rashad Bateman da eine wirklich sehr, sehr gute Rolle spielen kann. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass Bateman ein Personal Issue hatte, aber da wird gesagt, dass er Sonntag spielen kann. Von daher bin ich aktuell ganz klar den Nummer 1 Wide Receiver der Ravens. Das ist Bateman gegen die nicht mehr ganz so gute Patriots Defense, sogar das Backfield, bin ich ganz klar und deutlich bei Bateman.
Ich habe noch eine Frage bekommen von Lars als PN. 2 aus 3. Übrigens, vielen Dank, ihr habt wirklich das fast geschafft. Keine 2 aus 3, 3 aus 5, 4 aus 7.
2 aus 3 finde ich auch völlig in Ordnung. 3 aus 5, okay. Da kriege ich Schwierigkeiten mit.
Genau, also 2 aus 3. Daniel, CEH, James Robinson oder Jeff Wilson? Was sagt ihr?
James Robinson auf jeden Fall ist für mich gesetzt. Der zeigt, dass er trotz Travis Etienne Rückkehr weiterhin ein großes Volumen spielen kann.
Trotz Achillessehnenriss, ich nehme alles zurück.
Und der Achillessehnenriss, genau. das heißt, Clyde Edwards-Helaire und wer war da? Jeff Wilson. Ich tue mich eben mit der Shanahan-Backfield-Thematik extrem schwer. Du weißt nie, was passiert. Und Clyde Edwards-Helaire spielt wahrscheinlich bisher die Saison seiner Karriere. Spielt gegen die Colts, wo ich ihm auch wieder ein hohes Volumen zutraue. Gerade wenn es eine gute Führung gibt, dann darf er in der zweiten Halbzeit gefühlt immer laufen. Da gibt es noch McKinnon, da gibt es noch Pacheco, der dann auch ein bisschen was bekommt. Aber ich würde bei Clyde Edwards-Helaire aktuell sein und bei James Robinson vom Gefühl her.
Pacheco ist Garbage Time. Das könnte passieren gegen die Colts.
Ja, das ist dann Isaiah Pacheco wahrscheinlich, aber der wird davor gelassen haben.
Ja.
Also ich weiß nicht, wen ich rauslasse, aber ich nehme auch auf jeden Fall James Robinson mit dem, was er produziert hat bisher. Das ist, glaube ich, so die verlässlichste Sache. Also ich kann nicht ganz dienen mit 2 aus 3, weil bei den anderen Clyde Edwards-Helaire weiß ich jetzt nicht und Jeff Wilson auch nicht, aber James Robinson auf jeden Fall.
Ich glaube, safe, wirklich safe, was den Workload betrifft, sind Robinson und Wilson und CEH ist halt, da lebst halt auch von den Catches und von der Kreativität in dieser Offense und der Gegner ist wirklich nicht angsteinflößend. Ich glaube, sie haben auch wieder Verletzungsprobleme. Lennart fällt wieder aus, glaube ich. Also von dem her, ich sag mal, Upside mit CEH und Safe mit den anderen beiden.
Ich muss eine Frage nochmal rausnehmen, weil ich footballking.de hat gefragt. Stefan, Grüße dahin. Der sehr cooler Typ. Und der fragt, und die Frage ist schön einfach zu beantworten. Patrick, da versuchen wir dich mal. Aaron Jones oder AJ Dillon?
Immer Aaron Jones.
Danke.
I agree. Vor allen Dingen, Tampa Bay, klassische Run-Defense, die beste der Liga. Und das ist AJ Dillon. wenn du mehr Upside willst, gehst du mit Aaron Jones und nach Woche zwei kannst du Aaron Jones nicht auf die Bank setzen. Fertig. Maxi Koschi hat noch eine Frage. Nach Trey Lance Ausfall, nur ihr beiden, Jared Goff oder Trevor Lawrence?
Jared Goff.
Pest oder Cholera? Jared
Goff, ganz klar und deutlich.
Okay.
Überhaupt gar nicht.
Ich habe sogar ein Argument für Jared Goff. Weil ich in der anderen Liga Amon-Ra Superstar habe, brauche ich Jared Goff, damit er ein paar Bälle fahren kann.
Fertig. Also meine Argumente haben dir nicht gereicht zu Beginn. Das ist enttäuschend.
Du bist derjenige, der mich bei meinem unsexy Kirk Cousins Pick verurteilt hat.
Ich spule zurück. Ich habe gesagt, das ist völlig legitim, weil Kirk Cousins, den will keiner, aber man ist dann nicht unzufrieden. Und dann war doch das Thema Kirk Cousins oder wer war sexier und im Endeffekt haben sie die gleichen Stats, Dak Prescott. Dann hast du gesagt,
exakt,
das ist die gleiche Person.
Der eine und ist gehypt, also die Durability-Antwort gibt mir recht, was die beiden angeht. So,
Kirk Cousins aber bitte nicht im Primetime.
Kirk, das haben wir jetzt wieder gelernt. Ist eben das Problem, dass der einfach kein geiler Game-Winner ist. Also der schafft es immer nicht, am Ende die Spiele zu gewinnen. Das heißt, im realen Football würde ich ihn nicht haben wollen. Im Fantasy-Football eine super gute Option mit Justin Jefferson, mit Adam Thielen. Der hat einfach, auch Devin Cook kann Ball fangen, der hat einfach echt gute Optionen da. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Also wir müssen das Sven nochmal fragen. Grüße an Sven, der ja auch in der einen oder anderen Liga drin ist. Aber ich denke immer so an Kirk Cousins. Ja, ist ein notwendiges Übel, aber der könnte mir ja eigentlich auch leid tun, weil das irgendwie immer ganz knapp nix wird und das auch wieder immer sich wieder in einem Cycle wiederholt. Aber wenn ich den irgendwo treffen würde, dann würde ich dem noch nicht mehr per Mitleid auf die Schulter klopfen und sagen, hier ein Bier, tut mir echt leid für dich, weil ich irgendwie finde den auch nicht wirklich sympathisch. Sorry.
Dem fehlt der Killerinstinkt. Dem fehlt dieses im letzten Viertel den Drive zu Ende bringen und Ding zu gewinnen. Das fehlt Kirk Cousins, leider Gottes.
Der Kellerinstinkt, den habe ich. On that den note.
Ja, wir rappen ab. Danke für die Fragen aus der Community. Wollen wir
nicht über den Draft-Bust noch reden? Haben wir das nicht vorhin schon angekündigt?
Kann ich bei mir ganz schnell machen, die Colts-Defense.
Die Defense ist ja kein Bust, das ist ja nicht die ersten drei Runden. Oder hast du die ersten drei Runden?
Achso, der ersten geholt. Drei Runden.
Das ist ja echt so die erste oder zweite Runde, wenn man mal ganz hart geht.
Die Frage beantworte ich als verantwortungsvoller und motivierender Teammanager in allen drei Ligen, nicht nach zwei Spieltagen.
Ja, Stand jetzt ist es ja immer, ne? Also Najee Harris ist übel. Den hatte ich in meiner 0-2-Liga überraschenderweise. CeeDee Lamb ist auch übel, weil erste Woche gar nichts, zweite Woche okay. Ich glaube, 15 Punkte im PPR ist natürlich okay, aber man hatte sich halt was anderes vorgestellt und jetzt fällt dir der Quarterback für fast die ganze Saison aus. Der Upside mit Cooper Rush wird sehr begrenzt sein, weil das ist halt der klassische ein Touchdown 150 Yards, so wie er es jetzt beim ersten Start gemacht hat. Das reicht im Real Fantasy, um gegen die Bengals zu gewinnen, aber im Fantasy Football ist das halt dann doch für den potenziellen Top 5 Fantasy Receiver ein bisschen wenig.
Ich muss leider jetzt echt, der Take wird hart. Ich muss leider Gottes sagen, wer lange zuhört, Anfang Januar habe ich schon gesagt, David Montgomery, First-Round-Pick, sensationell. Ich habe ihn in der ersten Runde gepickt vor Nick Chubb in unserer Keeper-Liga, wo nicht mehr wirklich mehr da war. Auch wenn er jetzt 15 Punkte gemacht hat, für die erste Runde ist es ein Bust, gerade verglichen mit Nick Chubb.
Naja, aber der Mann hatte 15 Carries für 122 Yards gegen Green Bay. Da kannst du doch nicht meckern. Da
kannst du nicht meckern. Für eine erste Runde ist es trotzdem eigentlich nicht genug.
Doch, finde ich schon.
Dann habe ich jetzt auch nochmal, ich habe auch nochmal schnell nachgeguckt. Dann würde ich jetzt sagen, Alvin Kamara bei mir gerade.
Klar.
Und Matt Ryan übrigens tut auch weh. Dafür sozusagen das Gegenteil. Ich habe relativ spät Michael Thomas geholt. Insgesamt über 40 Punkte in meiner Liga nach zwei Spielen. Der Mike Thomas ist back. Das ist sehr schön.
Das freut uns. Das
so, dann rappen wir mal ab. Danke im Übrigen an die Community-Fragen. Wie ihr seht, immer viele. Keep it coming. Wir gehen drauf ein. Und gut erzogen von Detti mittlerweile keine 3 aus 5 Fragen. Kriegen wir nicht abgehandelt in 75 Minuten. Geht nicht. Sorry. Ansonsten, Plugging. Daniel, was kommt von dir noch die nächsten Tage? Was zu erwarten?
Auf jeden Fall jetzt gerade sogar, glaube ich, schon online das Kingdom-Podcast zum Colts-Spiel. Da habe ich mit Marius sehr lange drüber geredet, drüber gequatscht, wie das da aussieht. Ich freue mich aber eigentlich noch mehr als auf das Chiefs-Spiel auf Suters und in Hamburg dann ab 14:45 schön Bier trinken, schön Football gucken, schön Chicken Wings, Boneless Chicken Wings essen. Das ist sensationell. Also ich gebe keinen besseren Laden. Hab mit Jan Weihnacht damals noch geredet, er meinte, das ist der einzige geile Laden, der die richtige Ranch Dressing hat. Ich komme ja gerade aus den USA. Es wird nicht ganz so gut sein wie Joe's Barbecue in Kansas City, aber ich würde mich sehr freuen. Also wir sind jetzt, glaube ich, knapp schon über um die 100 Round Leute. Es kommen einige. Patrick, du bist da. Chris Rodriguez ist, glaube ich, da. Kutsche ist da.
Detti kommt mit dem Hubschrauber.
Ich kann jetzt schon ankündigen, ein Fußballschiedsrichter der ersten Bundesliga wird da sein. Wer wird das wohl sein? Also wir haben wirklich ein illustres Leute da, die auch Spaß bringen. Ich unterschreibe sehr gerne und Kutsche, glaube ich, auch ein paar Bücher, wer Lust dazu hat. Detti, wenn du vorbeikommst, dann verkaufen wir dein Buch da natürlich auch noch. Lass uns da eine schöne Runde machen. Ich weiß gar nicht, kommst du, Detti?
Nee, ich muss arbeiten. Ich muss wieder Menschen retten. Bis 23 Uhr.
Und ich hatte mich so auf die Cole Kmet handschriftlich.
Die holen wir nach. Die holen wir nach, Patrick. 100.000-prozentig. Und wenn ich nach Bochum fahren muss. Und ich war schon mal in Bochum. Ich war sogar schon mal in diesem, wie heißt das, Dreieck?
Bermuda-Dreieck.
Ja. Und ich war auch schon mal am Ruhrstadion. Also bin ich vorbeigefahren.
Ich habe 7 Jahre, war ich im Bermuda-Dreieck verschwunden in der Zeit meines Studiums.
Habe ich gelesen.
Das zum einen. Und das Ruhrstadion, wer echter Fußballfan ist, der weiß, das Ruhrstadion direkt am Knast an der Castropper
und direkt auf jeden Fall zu schätzen. Ne? Also
ja, die Autobahn ist auch direkt um die Ecke und es ist vor allen Dingen auch 15, 10, 12 Minuten von der Innenstadt. Also es ist immer noch ein schönes Fußballstadion.
An der Castropper. Und ich habe mit dem Taxifahrer damals über Giovanni Federico unterhalten. Der war nämlich Bochumer Jugend-Nachwuchstalent und ist dann zum 1. FC Köln. Mein Verein, Patrick, haben wir das schon thematisiert?
Nein. Ist Köln, oder was?
Mhm. Wir haben
gut, wie gesagt, dann war ich Band, dann sind wir beide zufrieden mit der Punkteteilung. Köln hätte gewinnen müssen letzten Sonntag. Der VfL hat es aber.
Und Shoutout an Giovanni Federico, weil das war nämlich sein Onkel oder irgendwie sowas war das irgendwie, der Taxifahrer.
Anyways, haben wir noch Football-related Plugs?
Ich wollte nur sagen, ich war ganz in deiner Nähe. Am Donnerstag war ich in Regensburg. Habe Regensburg unsicher gemacht einen Tag lang und habe gemerkt, wie lange man aus Regensburg nach Hamburg brauchte. Das tut mir wirklich weh. Ich glaube, ich habe 7,5 Stunden mit der Bahn gebraucht. Hat Spaß gebracht.
Die schönste Stadt Bayerns.
Ich war da mal auf Auswärtstour an einem Montagabend, wo dann die Fans raushängen. Montagabend. Zwei Dinger Spiele sind Folter.
Regensburg gegen VfL Bochum bist du hingefahren oder St. Pauli?
Nee, St. Pauli. Ja. Es ist ja immer so ein bisschen, ist mal so, Dauerkarte St. Pauli, aber immer noch Herz zu Hause. Ja. Mit Bruder und Papa beim VfL. So, jetzt, was hast du unter der Woche gemacht? Ice in the Kicker, auf jeden Fall weiß ich, was kommt noch die nächsten Tage, Detti.
Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt. Nee, ich habe Ice in the Kicker nicht gemacht, ich war ja under the weather. Aber so, ansonsten kommt morgen noch O-Zapft ist, weil es ist ja Wiesen. Deswegen mache ich das natürlich mit Günter Zapf. Und da sprechen wir über Sunday Night Football und schauen nochmal zurück auf Steelers gegen Browns. Da war Kareem Hunt auf jeden Fall eine Flex-Option, die wir an dieser Stelle nochmal empfehlen wollen. Ich
wollte David Njoku auch nochmal als Sleeper empfehlen.
Njoku, super Sleeper. Ja. Unfassbar. Unfassbar. Wo da war der? Franchise, unfassbar. Aus Zombie, Fantasy-Zombie David Njoku. Unfassbar.
Bevor wir jetzt noch 85 Minuten genau wieder vorne anfangen für die nächsten 85 Minuten, sage ich einmal danke an Daniel, danke an Detti, danke an euch fürs Zuhören. Wir hören uns mindestens, glaube ich, in dieser Runde, vielleicht dann aber auch zu viert, hoffentlich auch etwas früher in der nächsten Woche zum Thema Fantasy zurück, wenn unsere Sleeper-Ansagen auch noch was helfen für die Woche.
Ja, Grüße an Chris, der jetzt eigentlich noch auf seine Fantasy-Teams hoffen muss, weil sein reales Football-Team die Saison ja nicht viel reißen wird. Also von daher drücke ich dem alle Daumen, dass er zumindest bei Fantasy mal was reißt.
Der hat so ein Hörnchen gehabt letzte Woche, wie die zurückgekommen sind gegen die Raiders. Jetzt bist du schon wieder auf dem Chiefs High Horse und schaust von oben runter auf die Plebs. Das war sensationell. Besser kann es nicht laufen, Woche 2.
Hate. Dann haben wir wenigstens was, worüber wir streiten können nächste Woche.
Bitte, immer gern.
Super. Ich wünsche euch einen schönen Abend, uns eine schöne Woche 3 und wir hören uns in der nächsten Woche. Hoffentlich bis Sonntag, viele Leute. Ciao.
Danke dir, Patrick. Bis dann. Tschüss.
Ciao.